Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Freitag, der 14.11.2025. Willkommen zur 334. Folge der Mikroökonomen. Hallo Jens, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Haben wir die 333. verpasst, musste ich mit dem Fred trinken.
Ja, aber es war ja eine sehr, sehr interessante und kurzweilige Folge. Habe ich gerne gehört.
War etwas launig. Hat man gar nicht so geplant. Aber heute haben wir geplant. Mal sehen, wie es endet. Das Rote Meer und die Sicherheit. Die Auswirkungen der Trumpschen Zölle. Endlich gibt es mal ein bisschen mehr Zahlenmaterial. Und deutsche China-Ängste und ihr Gegenteil, deutscher China-Jubel. Also ich wollte mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen deutschlandlastig geworden, aber mich nervt dieses China-Angst-Ding so dermaßen, dass ich da nochmal reingehen möchte. Ja, und was unsere sonstigen Produktionen bezüglich Mikropremium betrifft, haben wir ja, das wisst ihr schon, den Johannes Hilje mit politischen Emotionen im Premium-Feed und jetzt seit zwei Tagen Frank Trentmann. Das ist ein Historiker, der sich auch nochmal Gedanken über Deutschland gemacht hat und was hier eigentlich los ist. Er hat ein Buch drüber geschrieben, Die blockierte Republik. Das habe ich nach Lesen so interessant gefunden, dass wir einen Podcast drüber gemacht haben, um mal über diese blockierte Republik zu lesen. Also Deutschland ist so ein bisschen unser Jahresendthema.
Der Jahresendgegner.
Ja, ich hoffe ja nicht, dass Deutschland zum Jahresendgegner wird. Das wäre ja nicht so erfreulich. Ansonsten haben wir, ja, ich muss ja jetzt immer aufpassen, wie ich es formuliere, damit es völlig klar ist. Wer Mikropremium ins Abo nehmen möchte, der geht auf mikroökonom.de. Wer die Foreign Times ins Abo nehmen möchte, geht auf foreigntimes.de. Wer beide Podcasts ins Abo nehmen möchte, der geht auf Steady. Da haben wir die Gesamtseite, ist auch in den Shownotes jeweils drin. Und dann haben wir zwei Newsletter, auslandsbericht.de, den kostenpflichtigen, und mikronews.de, den kostenlosen, bei dem dann auch entsprechend wenig erscheint. Ja, wie immer geloben wir Verbesserungen und Besserungen, so als Running Gag mittlerweile. Aber das alles wird ermöglicht durch euch, eure Spendenpremium-Abos, Daueraufträge, den Zuspruch in den sozialen Medien, das einfache Anhören, also durch euch, und dafür bedanken wir uns recht herzlich. Wer uns dazu etwas sagen möchte, wir halten das heute mal ganz kurz am Anfang. mh@mikroökonom.de, da findet ihr uns. Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonom mit OE. Und damit wären wir bei der beliebten Rubrik Wir reden nicht über. Jens, über wen willst du denn da nicht reden?
Du weißt ja, und auch unsere Hörer wissen, dass ich rede grundsätzlich nicht über deutsche Politiker und auch deswegen diesmal nicht über Christian Lindners Arbeitgeberwahl bei einem Gebrauchtwagenhändler. Die Witze sind alle schon gemacht, deswegen ich muss da jetzt gar nicht noch draufhauen. Christian Lindner ist jetzt
ist an mir ganz vorbeigegangen, was allerdings nicht an mir vorbeigegangen ist. Es ist ein Artikel in der Zeit heute, tatsächlich, habe ich nicht mitgekriegt, in dem irgendwie drin steht, dass Christian Lindner irgendwie zwischendrin mal beschlossen hat, dass irgendwelche US-Internetkonzerne Milliarden an Steuern nicht bezahlen müssen. Ich verlinke den mal.
Ja, das ist mir heute früh auch schon untergekommen, ja.
Das sind so Zufälle im Leben, ne? Ich habe auch etwas, über das ich nicht reden möchte. Und das spiele ich euch jetzt einfach vor.
So Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up. Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed.
Also, wir reden in dem Sinne nicht über Mamdanis Rede, aber ich fand eine Sache ganz bemerkenswert und deswegen wollte ich es zumindest kurz reingehoben haben. Der Mamdani hat ja im Grunde mit einer strikt sozialdemokratischen Positionierung diesen Wahlkampf in New York, der absolut ein regionaler Wahlkampf mit allen regionalen Issues und sonst was war. Also man kann das nicht auf die USA als solche umlegen, auch wenn bis zu Donald Trump alle da gewütet haben. Also er hat mit einer Art von Politik-Ankündigung, er hat es ja noch nicht umgesetzt, ne? Das muss man erst noch sehen, ob er das schafft, gewonnen, die man eigentlich für die USA als, ach, damit kann man doch keine Wahlen gewinnen, kennt. Mhm. Und darüber sollten gerade die Kritiker der Linken bei der Zeit vielleicht dann doch nochmal in sich gehen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die SPD vielleicht nochmal in sich gehen sollte. Das wäre ja zu viel verlangt. Aber das ist doch ein interessanter Debattenbeitrag zu dem, was wir in den letzten Monaten so alles in Deutschland uns anhören mussten. Deswegen haben wir das nochmal hier drin und die gesamte Rede dann natürlich auch verlinkt, wer sie sich denn anhören möchte. Dann kommen wir mal zum ersten Thema. Die Houthis haben wirtschaftliche Informationen beizutragen, Jens. Man glaubt es kaum.
Ja. Lass mich raten, es geht wahrscheinlich um Piraterie.
Ja, ja. Also es ist ganz interessant, was da gerade passiert. Also vielleicht haben sich unsere Hörerinnen und Hörer das ja auch schon mal gefragt, was ist eigentlich aus diesen Houthis geworden? Ne? Gab ja viel Bohai und dann irgendwie hat man gar nichts mehr gehört. Und im Grunde ist auch nicht so viel passiert. Ne? Also die Houthis haben ja selbst dann noch Schiffe im Roten Meer attackiert, als sie versprachen, das nicht zu tun. Oh, dann haben sie immer zwischendrin gesagt, ja nur die, die mit Israel zu tun haben. Und dann, ah, da, also bei dem, was sie da angegriffen haben, da muss man sich dann schon fragen, naja, ist aber ein ganz schwacher in der 10. Reihe irgendwo Israel-Link da. Ist aber irgendwie Quatsch, was ihr da erzählt. Ne? Dann hat man irgendwie letztens lesen dürfen, Ägypten hat versucht, laut Medienberichten, die gesamte Zeit immer wieder mit den Houthis Kontakt aufzunehmen und sie davon zu überzeugen, doch Einhalt zu gebieten. Natürlich auch Selbstinteresse, man würde ja gern die Schiffe durch den Suezkanal schippern sehen. Bringt ja Geld. Allerdings vergeblich. So, Israel hat zwischendrin, kurz bevor sie da mit Hamas den vorläufigen Frieden gemacht haben, mit einem Luftschlag einen Teil der Führungsebene ermordet. Das wiederum hat allerdings auch bei den Houthis selbst keine größeren Konsequenzen gehabt. Da wurden halt einfach die Leute ausgetauscht und dann ging es fröhlich weiter. Die wichtigste News ist dann in dem Sinne bis zu dem Punkt, alles, was da passiert, hat im Grunde zur Festigung der Stellung der Houthis im Jemen, also in den von den Houthis besetzten Gebieten im Jemen, beigetragen. Also die sind heute ideologisch wesentlich fester verankert und nicht wirklich geschwächt. Das ist natürlich eine scheiß Nachricht für die Bevölkerung im Jemen. Ja, also die wüten da ja, da werden ja auch mit, wird ja auch mit Hunger, Besetzung und so weiter gearbeitet. Also das ist jetzt nicht fern von anderen Staaten, die sonst dafür kritisiert werden. Naja, und jetzt haben sie sich plötzlich zu Wort gemeldet, also so aus dem Off. Kam auf einmal ein Schreiben und das ist auch nicht wirklich offiziell, sondern das ist so, also kein offizielles Statement, sondern da hat sich der Al-Madani, nicht zu verwechseln mit dem Mamdani, New Yorks neuem Bürgermeister, sondern der Major General Al-Madani ist der Stabschef der Houthis, der neue Stabschef, muss man dazu sagen. Und der hat einen Dankesbrief an die Al-Qassam-Brigaden geschrieben. Und darin gibt er dann unter anderem den Hinweis, dass er fest an der Seite seiner islamistischen Brüder stehe. Und sobald Israel den Waffenstillstand breche, werde man wieder aktiv im Roten Meer eingreifen. Umgekehrt gelesen, solange der Waffenstillstand hält, werde man nicht mehr angreifen. Ist im Grunde auch keine neue Position. Allerdings hat man jetzt seit rund einem Monat auch keine Angriffe mehr gesehen, weswegen es einen gewissen Optimismus gibt, dass das jetzt ernst gemeint sein könnte.
Marco, ganz kurz, was sind denn die Al-Qassam-Brigaden?
Die Al-Qassam, das ist der militärische Bereich der Hamas.
Ah, okay.
Die Hamas ist ja unterteilt in einen zivilen Bereich und einen militärischen Bereich. Würde man jetzt in Israel nachfragen, ob das so ist, würden die sagen, nee, das ist alles eins.
Und das ist alles, ja.
Genau. Und auch in Deutschland würde das sicherlich manche behaupten, aber zumindest in der offiziellen Lesart, es gibt einen militärischen Bereich und einen zivilen Bereich.
Ja. Okay.
Dann ist ja jetzt die große Frage, Mensch, wenn die da so ruhig sind und wenn da nichts passiert und wenn man jetzt irgendwie Indikationen hat, dass man da wieder Suezkanal nutzen kann, müssten sich dann nicht die ganzen Reedereien jetzt wie irre drauf stürzen, da in den Suezkanal zu schippern und ja, Geld verdienen? Also die Reedereien sind, sagen wir es mal vorsichtig, skeptisch. Aus der Branche heißt es, dass man die Gewässer testen werde.
Wir halten mal den großen Zeh ins kalte Wasser.
Das haben sie wirklich, es war ein Analyst, der das gesagt hat, aber er hat es wirklich so formuliert. Und dann werde man im Lauf der Zeit eine Risikoabwägung adjustieren, bla bla bla. Also hinter der Vorsicht steckt natürlich zweierlei. Also weder traut man den Houthis auch nur einen Deut. Und das, ich glaube, das ist auch richtig, weil ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, die haben auch Schiffe angegriffen, die überhaupt nichts mit Israel zu tun haben. Das ist einfach Quatsch, was sie da erzählt haben. Die haben einfach irgendwas angegriffen. Immer wenn es ihnen mal gebrannt hat, unter den Nägeln sind sie da losgegangen und dack. Und das ist ja erstmal ein gutes Signal, dass man dem gegenüber nicht allzu vertrauensselig ist. Und ich glaube, auch niemand vermutet, dass jetzt plötzlich, das ist der zweite Punkt, im Nahen Osten der Weltfrieden ausbricht. Also es hat natürlich auch was mit der Frage zu tun, wie lange hält denn jetzt dieser Waffenstillstand? Ist das wirklich in irgendeiner Form valide? Ist der in einem Monat noch da? Und wenn wir jetzt alles wieder umschippern und da wieder durch und dann explodiert er und dann geht es dann wieder. Also ne, macht ja auch irgendwie keinen Spaß. Deswegen wartet man da der Sache erstmal zu und guckt, wie sich das alles entwickelt. Es gibt natürlich noch einen anderen Grund. Also, das ist ein richtig guter Grund. Würden die Reedereien wieder den Suezkanal nutzen, würden aufgrund der kürzeren Routen, die sie dann fahren würden, rund 2 Millionen Teus an Containernachfrage wegfallen. Und wenn Containernachfrage wegfällt, heißt das, dass sie am Markt verfügbar ist. Und das ist nicht gut. Vielleicht kurz TEU, das bezieht sich auf, also TEU, das bezieht sich auf diesen 20 Fuß langen Container, das ist das Standardmaß. Ne? Und 2 Millionen von diesen Dingern, das ist ungefähr das, was ein viel genutzter Hafen im Jahr durchsetzt. Also wir reden da über rund 6,5% des weltweiten Gesamtdurchsatzes. Das heißt, es werden, wenn die das tun, mehr Containerkapazitäten auf dem Markt verfügbar sein oder auch geworfen. Und die Preise sind gerade eh nicht so dolle. Also die Preise sind jetzt aufgrund dieses ganzen Friedens und dass sich alles eingependelt hat und die sinkende Nachfrage und so weiter, sind die Preise eh schon nach unten gegangen. Ja, also Zölle haben da ihr Übriges beigetragen. Also die sind gerade so in dem Bereich, wo man sagen würde, oh, da demnächst machen die aber alle Minus. So, und da jetzt nochmal das draufzuwerfen, ist für die Reedereien natürlich jetzt nicht so die geilste Option.
Weil die Preise sinken würden.
Weil sie dann noch weiter sinken würden. Also dann wäre klar, also wenn du nochmal einfach da die 6,5% mehr auf dem Markt hast, dann da wird kein Geld mehr verdient die nächste Zeit. Das andere ist natürlich, dass die Suezkanalroute ohnehin dauergetestet wird. Also mal zum Vergleich. In 2024 sind 18 Schiffe pro Tag durch den Suezkanal gefahren. Jetzt 25 sind es 30 Schiffe. Zum Vergleich, vor dem Krieg in Gaza waren es 75 Schiffe. Ja, also man sieht schon, dass es da einen Einbruch gibt. Man sieht aber auch, dass die Route wieder häufiger genutzt wird. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das die Chinesen sind und die Russen, die da irgendwie gut mit den Houthis stehen. Mag alles sein, aber es gibt ohnehin eine gewisse Nutzung des Suezkanals mittlerweile. So, deswegen wäre auch mein Tipp, dass da so eine ganz langsame Normalisierung reinkommt, weil am Ende ist es natürlich immer noch ein Konkurrenzkampf. Ne? Also wenn die Chinesen sagen, ja, wir nutzen den Suezkanal, dadurch haben wir niedrigere Kosten, bla bla blub, dann werden auch die westlichen Reedereien da irgendwann darauf reagieren müssen, wenn sie preislich mithalten wollen. Deswegen ist die Zurückhaltung so eine gewisse Schwierigkeit, aber sie werden es natürlich versuchen, so lange wie möglich in die Länge zu ziehen. So, und weil das Leben nicht so einfach ist, wie wir es gerne hätten, kommt noch eine andere Sache obendrauf. Also wenn du nicht durch den Suezkanal fährst, dann fährst du ja über Afrika, ne? Also du fährst quasi nach Süden. Und da fährst du vorbei an einem ganz beliebten Staat bei Reedereien, Somalia.
Ich sag doch, es wird um Piraten gehen.
Ja, und wie es halt so ist im Leben, ne? Mehr Angebot, also mehr vorbeifahrende Schiffe.
Ja, du, das Angebot, mehr, das muss auch nachgefragt werden.
Ja, desto mehr Piraterie. Und die somalischen Piraten, ich weiß nicht, ich glaube 2011 war das, ne, das letzte. Da sind das letzte Aufflackern dieser Piraterie in größerem Ausmaß. Seitdem hat sich das beruhigt und jetzt flackert es wieder auf, passenderweise zu den häufiger vorbeifahrenden Schiffen. Und deswegen ist das eigentlich, also wenn sich das jetzt noch ein bisschen mehr intensiviert, auch keine so geile Option. Und dann überlegt man dann vielleicht doch wieder häufiger den Suezkanal zu nutzen. Also Reedereileben ist auf alle Fälle eine spannende Geschichte. So viel kann man da rauslesen. Und es hat so seine Herausforderungen.
Wie du machst du es falsch.
Ja, ich habe jetzt echt überlegt, ob ich die platte Überleitung mache, wie die Zölle von Donald Trump.
Na komm.
Nein, sowas würde ich nicht tun. Nein. Was ist denn dein Thema, Jens?
Ich habe mir lass mich anders anfangen. Es gibt ja die Bank of International Settlements oder auf Deutsch die Bank für internationalen Zahlungsverkehr. Ich glaube, so heißt sie. Also das ist so eine, ja, wie wird man denn dazu sagen, so eine Meta-Institution der Banken, die ähnlich wie der IWF oder die Weltbank quartärliche Berichte schreibt über den Stand der Kapitalmärkte, der Finanzmärkte, wie es den Banken so geht und überhaupt, wie das so mit dem ganzen Geld auf der Welt funktioniert. Und diesen Quarterly Review habe ich durchgeblättert und der ist Ende September rausgekommen. Und da war doch tatsächlich ein großes Kapitel zum Thema, wie wirken sich denn eigentlich Zölle auf volkswirtschaftlichen Output und Preisniveau aus. Und da dachte ich mir, das ist doch mal ein guter Aufhänger, um dieses Thema nochmal aus der Versenkung zu heben, weil die Zölle gibt es noch, ja. Es gibt auch ganz viele Ausnahmen hin und her und so weiter und so fort. Aber es ist irgendwie nicht mehr so in der großen Debatte. Und ich habe mir gedacht, wir als Mikroökonomen, wir gucken ja auch gerne mal mit ein bisschen Abstand auf die Sache und ziehen unsere Konsequenzen und Schlussstriche. Und ja, das möchte ich jetzt mal ganz kurz machen, wenn auch die Sache, wie gesagt, noch nicht ganz zu Ende ist. Aber ich glaube, wir haben schon genug Abstand, um das nochmal so ein bisschen ökonomisch zu bewerten. Und dann ist mir eingefallen, es gab auch schon mal ein Mikrogespräch. Und zwar war das, glaube ich, die Folge 44 mit Julian Hinz, da hast du mit ihm geredet über Donald Trumps Handelskrieg, heißt die Folge. Und Julian Hinz ist ein Handelsökonom, der so ein simples Handelsmodell damals angeworfen hat und Auswirkungen dieser Zölle versucht hat zu modellieren und vorherzusagen. Das habe ich mir jetzt auch nochmal angehört. Wir kommen gleich dazu. Vielleicht fangen wir vorne an. Donald Trump wird als Präsident der USA gewählt und dann Anfang des zweiten Quartals diesen Jahres, 2. April, wir erinnern uns, kündigt The Donald mit so lustigen Plakatwänden sehr hohe Zölle für Importe.
Ja, schräg.
Es ist total absurd. Aber er macht das gern mit diesen Plakaten. Also er kündigt diese absurd hohen Zölle auf fast alle Länder der Welt an und sagt, naja, liebe Länder, die ihr weiter mit uns Handel treiben wollt, ihr könnt diese Zölle umgehen, indem ihr mit uns bilaterale Handelsabkommen schließt. Er hat dann seine sogenannten Deals rausgehangen, um zu sagen, ihr müsst die Schmerzen nicht erleiden, ihr könnt auch einfach mit mir einen Deal abschließen. Und dann gab es Ausnahmen, Verzögerungen. Ja, aktuell, ich glaube, ist gestern in den USA eben kolportiert worden, dass jetzt Trump einige Lebensmittel wohl auch irgendwie von Importzöllen ausnehmen will, die bisher bezollt wurden. Also Zitrusfrüchte aus gewissen Ländern. Kaffee, glaube ich, ist ein Thema. Das Ganze ist relativ kompliziert und unübersichtlich, aber ich persönlich nutze dann das Angebot der New York Times, um mich da immer mal wieder so ein bisschen mundgerecht abzudaten. Die haben sowohl gute Timelines als auch gute Grafiken, um zu sehen, welches Land denn gerade welche Tarif zahlt auf Importe und was es für Ausnahmen gibt und welcher Anteil von Produkten denn tatsächlich bezollt wird, wenn man diese Produkte in die USA einführt. Das kann ich sehr empfehlen, das würde ich dann auch verlinken. Ist natürlich hinter einer Paywall, wie alles bei der New York Times mittlerweile. Also es gibt die Importzölle in den USA und die Frage ist ja eigentlich, warum haben die das gemacht? Und ich habe mal versucht, so die Ziele aufzulisten, die wir vermuten können. Ich glaube, als allererstes sind diese ganzen ökonomischen Ziele zu nennen. Ja? Also die USA ist ja eine Volkswirtschaft, die ein recht hohes Handelsbilanzdefizit hat. Also sprich, sie importiert mehr, als sie exportiert. Und dieses Handelsbilanzdefizit zu verringern, war wahrscheinlich eines der Ziele von Trump. Ich glaube, das hat er auch immer wieder genannt. Natürlich wollte er auch durch die Zolleinnahmen das Haushaltsdefizit verringern. Ja? Also einfach den US-Staatshaushalt so ein bisschen besser aussehen zu lassen.
Aha.
Ich weiß, das ist jetzt alles sehr kompliziert und wir trauen einem Donald Trump das nicht zu, aber ich glaube, da sind schon auch ökonomische Ideen dahinter gewesen. Und das ist ja nicht nur Trump, der das vertritt, sondern hier sein, wie heißt der, Navarro oder so und Howard Lutnick und ja.
Muss man schon alles ernst nehmen. Ja. Haushaltsdefizit war, glaube ich, jetzt nicht das Hauptthema, aber Handelsbilanzdefizit, das hat eben so auf der Leber gebrannt. Da ist er ja jahrelang mit rumgerannt und hat jedem für Teufel erklärt, der
eins
aufzuweisen hat.
They rip us off. Ja, und Trump will natürlich Machtpositionen ausnutzen, um Deals zu machen. Ne? Ich glaube, das findet er einfach schon an sich cool. Und da möchte er dann natürlich irgendwie auch immer als Gewinner rausgehen. Das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Divide et Impera Prinzip, das er da angewandt hat. Ja, also ich bin der Starke, ich suche mir einzeln die Leute raus, ja, ich singuliere die sozusagen und kann ihnen dann meinen Daumen draufdrücken.
Ganz neutral betrachtet, ne? Also wenn man überlegt, wie lange so Handelsvereinbarungen vor Donald Trump gebraucht haben.
Ja.
Also so 20, 30 Jahre verhandelt und dann, ne?
Ja.
Und jetzt sehen wir Handelsvereinbarungen, lassen wir mal weg, was wir von denen halten, aber wir sehen die halt innerhalb von ein paar Monaten aufploppen und alle sind bemüht, so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu kriegen, weil sie Angst haben, es wird nur noch schlimmer, wenn wir es nicht schnell tun. Dann sieht man auf alle Fälle schon, dass es da möglich war, eine gewisse Beschleunigung reinzubringen in die Sache.
Auf jeden Fall. Weiteres Ziel, Arbeitsplätze in die USA holen. Ja, also das ist ja eine der großen populistischen Versprechungen von Trump, ja, die industrielle Vorherrschaft oder die Produktionskapazitäten wieder nach Hause zu holen und dann auch noch ausländische Unternehmen dazu zu bringen, in den USA zu investieren. Ich glaube, Toyota hat jetzt Anfang dieser Woche nochmal so eine 10 Milliarden Investitionsvereinbarung irgendwie verkündet. Ich weiß, das sind alles nur Verkündigungen und man muss dann gucken, aber dieses Ziel existierte auf jeden Fall.
Er hat es ja mit Japan und heute kam auch Südkorea rein.
Genau.
Hat er ja auch entsprechende Vereinbarungen, wo dann auch auf staatlicher Ebene Investitionen vereinbart wurden, ne? In die USA.
Ja, und zwar ordentliche Volumina. Ja. Ich finde das ja irgendwie immer so lustig, weil da wird immer so drüber gesprochen, da kommt jetzt ein Land und investiert Geld in den USA. Was genau heißt das denn eigentlich? Heißt das jetzt, dass der südkoreanische Staat, keine Ahnung, Aktien kauft oder Projekte finanziert oder Projekte durch Eigenkapital finanziert?
Da können wir gerne nochmal näher reingucken, wenn wir dazu mehr wissen, wie genau das strukturiert ist. Gibt ja da so Investitionsfonds teilweise, also es sind wirklich mehrere Ebenen, die sie da reingebaut haben. Mein Tipp wäre, dass es da um die Finanzierung der Produktionsanlagen geht. Und die große Frage ist, und dazu habe ich bisher noch nicht viel gelesen, wie dann quasi die Gewinne aufgeteilt werden. Weil eine ist ja der das produziert, der will ja was haben und dann aber auch die investieren scheinbar.
Ja, also ich finde diese ganze Berichterstattung darüber wirklich maximal unterkomplex, ja, weil also irgendwie zu sagen, ein Land investiert in ein anderes Land, was heißt denn das genau, ja, wo ich immer denke so, ihr fallt, also ganz viel Berichterstattung, finde ich, fällt genau auf diese komische, populistische Masche rein, ja, dass man sagt, oh, hier ist etwas vereinbart worden, aber was da genau drin steht, was das genau bedeutet, das hinterfragt gar niemand. Also ich finde das total absurd.
Wir warten der Sache zu und sobald wir mehr dazu wissen, werden wir es euch erzählen, weil wir sind da nämlich auch sehr stark dran interessiert.
Ja, wir wollen auch was abkriegen. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie...
Der soll in uns investieren, der Südkoreaner.
Nein. Nein, das siehst du anders. Ich will in die investieren. Aber mit einem ordentlichen Hebel und mit staatlichen Garantien. Lass uns noch ganz kurz die Ziele abschließen. Eine Sache, da hast du ja wahnsinnig viel drüber geredet in diesem Podcast, aber auch bei der Foreign Times, glaube ich, ist dieses ganze Thema strategische Branchen, strategische Ausrichtung der Wirtschaft auf, ja, letztlich auch so Security-Fragestellungen, ja, also Thema Stahl, Schiffsbau, das war sicherlich, ist sicherlich auch ein Ziel des Ganzen, ja. Und dafür sind ja Zölle eigentlich ein relativ anerkanntes Mittel der Wahl.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, der absolut unstrittig in diesem ganzen Ding, wo du wirklich um jeden Fitzel streiten kannst, ist das der wenigen Punkte, die, wo ich finde, absolut unstreitig sind. Also es gibt einfach Branchen, die sind so wichtig, die musst du irgendwie schützen und dann kannst du höchstens noch über den Weg streiten.
Genau, aber der Weg, mit Zöllen zu arbeiten, ist auf jeden Fall ein geeigneter Weg, ja. Und das ist ja auch relativ anerkannt. Und man muss natürlich auch immer so ein bisschen die geopolitische Situation im Hinterkopf haben, glaube ich. Also letztlich die Vormachtstellung in der Welt gegenüber China, die USA ja eigentlich für sich bis in alle Zeit gepachtet sehen. Ich glaube, das war schon auch noch eine Motivation dahinter und auch der Grund, warum man gegenüber China am Anfang, glaube ich, so Hardball gespielt hat auf US-amerikanischer Seite, ja. Ich glaube, das waren tatsächlich so die hauptsächlichen Ziele. Und jetzt können wir uns ja mal überlegen, was denn eigentlich erreicht wurde von diesen Zielen. Also, fangen wir mit der US-Handelsbilanz an. Die hat sich eigentlich nicht wirklich verbessert. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass es Antizipationseffekte gab. Also wir haben eigentlich gesehen, dass im ersten und zweiten Quartal sehr viel mehr importiert wurde in die USA als exportiert. Das heißt, das Handelsbilanzdefizit ist größer geworden. Das würde ich sagen, hat sich nicht wirklich verbessert. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie auf längere Frist funktioniert. Was man definitiv sagen kann, ist, dass es positiv fürs US-Haushaltsdefizit war, weil die Zolleinnahmen tatsächlich doch recht hoch waren. Also wir reden da über dreistellige Milliardenhöhe bisher, die vereinnahmt worden sind. Und das natürlich schon den Staatshaushalt der USA nicht saniert, bei weitem nicht. Aber ich meine, wenn man eine dreistellige Milliardensumme an Mehreinnahmen hat, das ist schon nicht zu verachten.
Ja, ne? Gut, aber es sind jetzt auch nur knapp dreistellig, ne? Also ich glaube, letzte Woche habe ich noch von 140 Milliarden gesprochen, über die wir da gerade reden.
Ja, ja, ja.
Es ist nicht 900 Milliarden.
Genau, nein, klar.
Ich weiß, ich find das jetzt so, das ist so in diesem Gesamthaushalt USA ist das so.
Ja, wobei, also ich habe schon viel mit Leuten geredet, die auch so gerade dieses ganze Thema US-Haushaltsdefizit sehr kritisch sehen und sagen, naja, so, man könnte sich schon vorstellen, dass die USA dann diese ganzen negativen Projektionen, dass irgendwie wir hier bald über Billionen von Staatsschulden in den USA reden und die ja auch massiv ansteigen werden, dass, wenn die Zolleinnahmen weiter so kommen, sieht es schon besser aus, die Trajektorie da.
Also dem würde ich wirklich widersprechen, das halte ich für Quatsch. Also wir sehen ja Folgendes, jetzt haben die Demokraten bei den ersten Wahlen, die es jetzt gab, haben die Demokraten jetzt schlichtweg gewonnen, die Republikaner verloren. So, was war die erste Idee von Trump? Oh ja, dann lass uns doch mal jedem $2,000 Steuervorteil geben.
Glaubst du, das wird kommen?
Weiß ich nicht, aber es kostet unglaublich viel Geld und zwar wesentlich mehr, als der selber seine Zölle einnimmt.
Ja.
Also deswegen, wenn das die erste Idee ist, ist es ja schon mal Quatsch. So, die zweite Idee, die er hatte, war, Zölle wegzunehmen. Das, was du ja gerade auch am Anfang gesagt hast. Ne? Weil, ach nee, Kaffee kostet mehr Geld, wenn ich Zölle drauf mache. Ach, und jeder trinkt Kaffee und findet Scheiße. Ja, na, ein Wunder aber auch. Guten Morgen, Donald. Auch schon gemerkt. Ne? Und so wird es jetzt halt weiter fressen.
Ja.
Wir sahen das schon vor den Wahlen und jetzt wird es noch mal ein bisschen lauter. Aber das ist schon auffällig, dass es recht viele Ausnahmen zu den Zöllen gibt. Und zwar überall da, wo jemand Lobbying macht oder wo jemand aufschreit und laut genug ist oder wo sie die Vermutung haben, das tut ihnen bei den Wahlen nicht gut. Mhm. Das heißt, die Bewegung ist im Grunde ganz stark gestartet mit den Zöllen und wird jetzt peu à peu zerlöchert. Das heißt, am Ende hast du ein riesen Bürokratiemonster in Sachen Zöllen und einen Haufen Rechtsprozesse. Aber ich glaube, die Einnahmen wären, gerade wenn man es mal über die nächsten 5 Jahre betrachtet, wesentlich, wesentlich niedriger sein als das, was
die sich
am Anfang erhofft haben.
Ja, ja. Genau. Ich glaube auch, dass das ein Fehler ist, das einfach zu extrapolieren. Definitiv. So, Deals haben sie abgeschlossen, ja. Das ist definitiv gelungen. Ich würde sagen, da kann man definitiv einen Checkmark hintermachen. Es ist schon wirklich sehr, sehr eigenartig, dass sich der Rest der Welt nicht irgendwie verbündet hat, um gegen diesen Bully im Weißen Haus irgendwie eine stärkere Phalanx zu bilden.
Nur die Chinesen im Grunde, ne?
Ja, und ich habe ja am Anfang gedacht, naja gut, dann, weißt du, dann gibt es halt irgendwie 4, 5 große Blöcke, die sich zusammenschließen und dann sagt man halt, ja, ist doch euer Problem, liebe USA, wenn ihr unsere geilen Produkte zu 200% teurer haben wollt. Also habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, aber ja, es ist auf jeden Fall so passiert. Donald Trump hat Divide et Impera gespielt und ist meines Erachtens da definitiv erfolgreich gewesen. Sind Arbeitsplätze zurückgeholt worden? Naja, ich bezweifle das. Das ist aber wahrscheinlich auch etwas, was man wirklich nur mit der ganz, ganz langfristigen Brille einschätzen kann. Investments in die US-Wirtschaft, wir haben es gerade schon gehabt. Naja, bisher würde ich sagen, ist das alles schon irgendwie anekdotisch und ob das dann tatsächlich auch alles so kommt, wie man es ankündigt, schauen wir mal. Würde ich auch noch nicht abschließend bewerten. Wie das mit den strategischen Branchen ist? Weiß nicht, kannst du das schon bewerten, wie dieser, wie sich das sozusagen im Schiffsbau auswirken wird?
Ja, also Schiffsbau ist zum Beispiel Teil des Deals mit Korea gewesen, das ist denen auch ganz wichtig. Bei Japan war das auch mit drin, also da würde ich sagen, da hat sich schon extrem viel getan. Was auffällig ist, und ich glaube, das ist, glaube ich, etwas, was wir in Europa ein bisschen mehr internalisieren müssen. Trump war unglaublich schnell dabei, Deals zu machen für kritische Mineralien. Natürlich wird das Ausrollen dieser Deals Zeit brauchen. Ja. Natürlich sind das erstmal nur Sachen, die unterzeichnet werden. Aber es gibt sie im Vergleich zu dem Scheiß.
Im Vergleich zur EU.
Ja, also ich meine, Deutschland hat seit einem Jahr, das ist ja mittlerweile eine Lieblingsstory von fast jedem, Deutschland hat seit einem Jahr so ein Ding laufen, wo die KfW Gelder vergeben kann für kritische Mineralien. Also wir prüfen die seit einem Jahr rum. Jetzt haben wir mal irgendwie 2 Projekte in der näheren Auswahl. Seit April wissen wir ja, dass die Chinesen uns da jetzt auch sehr aktiv erpressen. Es gibt keine Deals. Es gibt absolut keine Deals. Es ist jetzt sogar so schlimm, gestern kam die Nachricht, dass die USA einen Deal mit einem belgischen Unternehmen geschlossen haben für kritische Mineralien. Nicht die Europäer, nicht die Deutschen. Das macht der Trump. Und wenn du das siehst, also man kann über den Trump ja viel sagen, ne? Aber es gibt so ein paar Felder, wo er funktioniert im Sinne seines Landes und wo wir einfach nur dastehen und uns die Welt angucken.
Marco, aber da muss ich jetzt nochmal auf meine Frage von vorhin zurückkommen. Also ist es denn nicht so, dass eigentlich unser Verständnis von Wirtschaften ein anderes ist, nämlich nicht, dass ein Staat hingeht und mit einem anderen Staat Deals abschließt, sondern, keine Ahnung, dass der Chiphersteller Infineon, Carl Zeiss, whatever, zu einem Hersteller von Silizium-Wafern geht und mit dem Verträge abschließt und der Silizium-Hersteller wiederum mit der Mine, die kritische, wie heißen die Dinger nochmal?
Ja, die seltenen Erden und der ganze Kram.
Ja, also wir machen doch sowas gar nicht auf staatlicher Ebene.
Ja, aber das ist ja das Problem. Also die Zeiten sind vorbei, wo das nicht mehr auf staatlicher Ebene lief. Also wenn ich ein Fazit ziehen müsste aus diesen ganzen Sachen, dann wäre das ja unter anderem, dass das, was der im Grunde Ordoliberalismus sagt oder uns lehrte, dass das einfach nur reine Wirtschaft ist und alle müssen da tun und dann wird schon irgendwas, das ist vorbei. Also diese Zeit, wenn sie nicht ohnehin schon vorbei war, ist spätestens jetzt mit Trump vorbei. Und das ist das Interessante, weswegen ich auch nicht so ganz bei dir mit Zolleinnahmen. Also ich glaube, die Zolleinnahmen, sein Plan ist, deutet sich an, aus meiner Sicht, sie zu verwenden für seine Ideen zur Wirtschaft. Produktion ankurbeln, Beteiligung an sowas wie Intel. Ne? Also der baut da seine eigene kleine Staatswirtschaft zusammen, basierend auf seinen Zielen erstmal. Ja, also hat sich ja auch an so einem Bergschürfungsunternehmen da beteiligt, MP Materials ist es, glaube ich, an Intel und es soll noch weitere geben. Also da sieht man schon, der hätte halt gern so seinen kleinen Sovereign Wealth Fund und damit will er wie die Saudis dann so die Wirtschaft verwalten. Das ist, glaube ich, seine Idee. So, und China macht das, die USA machen es jetzt. Und wenn die beiden das tun, können wir mit unseren ordoliberalen Ideen, der Markt wird schon richten, machen, was wir wollen. Weil der Markt ist der Staat zusammen mit den Unternehmen. Und dagegen kann einzelnes Unternehmen nicht mehr anstinken, sondern das braucht dann halt die Begleitung. Die Japaner haben das schon wesentlich eher begriffen und sich darauf eingestellt und wir hatten das ja in diesem Südostasien-Podcast, den ich Anfang des Jahres hatte, da war das schon drin. Also das wird eine ganz andere Wirtschaft sein und die EU kommt da noch nicht hinterher, ist da noch nicht dabei, kann da noch nicht mit. Warum auch immer, obwohl sie es, glaube ich, sieht. Und das ist eins der Probleme, warum wir uns auch so schwer mit der neuen Situation tun.
Ja, das ist für mich tatsächlich eine viel, viel bessere Erklärung als so kulturpessimistische Erklärungen, dass wir irgendwie zu satt und zu alt und zu was weiß ich sind, sondern dass wir einfach ideologisch das noch nicht so ganz verstanden haben. Ja, dass wir einfach den Bruch in der Art und Weise, wie man Handel betreibt, einfach noch nicht verinnerlicht haben. Dass wir nicht schnell genug mit der Anpassung sind.
Also das eine schließt das andere nicht aus, ne?
Ja, nein, genau. Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine richtig ist und das andere falsch, sondern das ist mir die liebere, ich mag die Erklärung mehr.
Ja, sie lässt ein bisschen Hoffnungs- und Spielraum. Ja.
Ja, da kann man sich leichter ändern, als wenn man sagt, naja, wir sind halt alt. Ja, diese Erklärung, die lässt sich halt nicht verändern, das Alter. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. So, jetzt lass uns noch mal ganz kurz den ganz, ganz groben makroökonomischen Blick auf die Folgen dieser Zölle werfen. Also Makroökonomie heißt ja zuallererst mal, was sind denn eigentlich die Einflüsse auf das Wirtschaftswachstum? Was sind die Einflüsse auf das Preisniveau gewesen? Welche negativen Folgen sind denn vorhergesagt worden für die USA? Eigentlich alle Ökonomen, die ich gehört habe, sagten unisono, naja, es wird halt zu deutlichen Preissteigerungen kommen, wenn diese Zölle tatsächlich so kommen, wie sie angesagt wurden. Und hier jetzt die Referenz auf dieses Mikrogespräch mit Julian Hinz. Das Modell hat von einem Preiseffekt von zusätzlich 5% gesprochen. Und Julian Hinz hat auch gesagt, naja, das Modell kann halt sozusagen keine Zweitrundeneffekte antizipieren. Also was dann eine Zentralbank macht und so weiter und so fort, das ist natürlich außerhalb von so einem einfachen Handelsmodell. Und das Interessante ist, dass auch diese Bank for International Settlements jetzt im September noch davon gesprochen hat, dass das Modell, das Sie verwenden, von einem Preiseffekt von ungefähr 3% ausgeht, also durch die Importzölle der USA bei aktueller effektiver Zollquote von ungefähr 10%, führt zu zusätzlich 3% Inflation in den USA. Das ist mal der Preiseffekt gewesen für die USA. Der Wachstumseffekt ist auch schlecht vorhergesagt worden. Also ich gucke mir ja immer diesen Bloomberg-Konsensus an, also wo einfach Ökonomen von diversen Investmentbanken ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum der Länder abgeben. Der Bloomberg-Konsensus ist von 2,2% Wirtschaftswachstum in 2025 auf 1,4% gesunken nach den Zollankündigungen im April. Und für 2026 ist dieser Konsensus-Forecast eingebrochen von 2% auf 1,4%. Also auch ein deutlicher Einbruch des erwarteten Wachstums für die USA. In diesem Bank of International Settlements Bericht wird ein Effekt von ungefähr 1% weniger Wirtschaftswachstum für die USA prognostiziert. Für die Eurozone sind die Effekte eher zu vernachlässigen, würde ich sagen. Ja, der Wachstumseffekt ist nicht sehr ausgeprägt, der Preiseffekt ist auch eher negativ, also weniger Inflation für die Eurozone, weil einfach die EU als Nachfrager interessanter wird für exportierende Nationen. Ja, also dieses klassische, die chinesische Wirtschaft exportiert Deflation in den Rest der Welt. Jetzt ist die Frage, sind eigentlich die negativen Folgen eingetreten? Naja, also wenn, dann überhaupt deutlich, deutlich schwächer als ursprünglich antizipiert. Der Preiseffekt ist nicht so stark bisher. Also die Inflation lag im April, als die Zölle angekündigt wurden, bei 2,3% in den USA, aktuell bei 3%. Inflation auf Güter, also alle Produkte, die potenziell von Importzöllen überhaupt nur betroffen wären, die ist zwar höher, aber diese Güterinflation macht auch in diesem CPI, also in dem Index, der die Inflation berechnet, eigentlich nur, naja, irgendwas zwischen 20% und 30% aus. Ja. Das meiste der US-amerikanischen Inflation machen einfach der Häusermarkt aus. Und ja, dementsprechend kann der Effekt der Importzölle gar nicht so hoch sein, meines Erachtens, wie ursprünglich antizipiert.
Die Frage wäre ja an der Stelle, ob man das gerade schon sehen kann. Also mein Gefühl ist ja eher, dass es gerade so seit 2 Monaten anfängt, sich reinzufressen.
Ja.
Aber dass so diese Effekte, gerade auch, weil ja viel vorgebunkert wurde, weil es ja dann doch wieder mehr Ausnahmen gibt, als man damals antizipiert hat im April, ja, muss man ja auch dazu sagen, dass eigentlich es jetzt gerade erst beginnt, sichtbar zu werden, was so die Folgen des Ganzen sind.
Ja. Definitiv, genau, komme ich gleich noch dazu. Lass uns noch ganz kurz aufs Wirtschaftswachstum eingehen in den USA. Das ist zwar schwächer geworden, aber es ist definitiv nicht eingebrochen. Also im ersten Quartal ist für das Bruttoinlandsprodukt der USA derzeit eine negative Rate festgestellt worden. Ich glaube ungefähr -1%. Und zwar getrieben durch das hohe Handelsbilanzdefizit. Ja? Also dass eben so viele Importe vorgezogen wurden, führt dann dazu, dass das Bruttoinlandsprodukt gesunken ist im ersten Quartal. Im zweiten Quartal haben wir aber genau das Gegenteilige gesehen. Da ist das Wachstum sehr stark nach oben gedrückt worden, weil es eben deutlich weniger Importe gab und dann sozusagen dieser Nettoeffekt im Handel für positives Wachstum gesorgt hat. Und man muss auch sagen, der US-Konsument ist halt weiterhin unglaublich stark. Also die Konsumausgaben in den USA gehen einfach weiterhin vollkommen durch die Decke. Wir kommen gleich noch dazu, warum das eigentlich der Fall ist. Ich würde sagen, die negativen Folgen, die ursprünglich antizipiert wurden, sind nicht eingetreten. Bisher nicht eingetreten, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen sie gar nicht mehr. Also ich glaube, wir wissen noch nicht so wirklich und die Ökonomen wissen noch nicht so wirklich, warum eigentlich diese Effekte nicht so kamen, wie ursprünglich modelliert. Ich glaube, es gibt irgendwie so ein Dutzend Gründe, die man so als Indizien aufzählen könnte. Ja, also erstmal, vielleicht ist einfach der US-Verbraucher überhaupt nicht so preissensitiv, wie man erwartet hat. Ja? Vielleicht haben die einfach überhaupt kein Problem damit, sich im Zweifelsfall auch einfach noch mehr zu verschulden, um weiter zu konsumieren. Was dafür sprechen könnte, ist, dass die Sparquote gesunken ist des US-Verbrauchers. Also wir haben im zweiten Quartal 2025 eine Sparquote in den USA von 4,4% gehabt. Der Durchschnitt im letzten Vierteljahrhundert lag bei 5,5%. Also offensichtlich gehen die US-Konsumenten auch in ihr Erspartes rein. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass die Firmen die höheren Importpreise gar nicht an den Konsumenten so 1:1 weitergeben. Allerdings muss man auch sagen, die Margen der importierenden Unternehmen in den USA sind jetzt noch nicht wirklich, wirklich eingebrochen. Das würde diesem Indiz so ein bisschen widersprechen. Also da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter schreiben. Dritte These wäre dann natürlich, dass der ganze Effekt einfach zeitverzögert kommt und sich so ein bisschen streckt. Ja? Also es gab ein Vorziehen von Konsum, entsprechend ist das Wirtschaftswachstum stark. Vielleicht sehen wir das einfach irgendwie in den nächsten Quartalen, dass es da irgendwie negative Effekte gibt. Ja, und dann natürlich die Frage, vielleicht gibt es einfach so viele Ausnahmen und die Zölle sind dann letztlich in Summe doch nicht so hoch wie ursprünglich antizipiert, weil es einfach viel, viel weniger Produkte umfasst, als man ursprünglich gedacht hat. Wenn man sich aber die effektive Zollrate anschaut, die ist halt aktuell bei 12-15%, wird die ungefähr geschätzt. Das finde ich schon, ja, spricht auch so ein bisschen gegen dieses Indiz. Und dann meine Lieblingsthese ist ja, dass einfach die Wirtschaft viel, viel dynamischer ist, als unsere ökonomischen Modelle antizipieren können und auch was so der Haus- und Hofökonom antizipieren würde. Ja? Also es kommt einfach viel, viel schneller und viel ständiger zu Anpassungen von Angebot und Nachfrage und Handelsströme. Ja? Und irgendwo sieht dann jemand irgendwie eine Chance, ein Schlupfloch und das wird einfach sofort ausgenutzt. Und die meisten Modelle, die man so kennt, die weisen einfach diese ganze Komplexität überhaupt nicht auf. Ja?
Gut, also ich glaube, bin mir recht sicher, der Julian Hinz hatte das damals auch so kommuniziert, dass das halt indikativ ist, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, das ist auch wesentlich wichtiger, als man auf den ersten Blick glaubt, wenn man es hört. Es ist halt eine Indikation, dass es nicht gut ist, aber dass es sich halt dann im Einzelnen, gerade auch wenn du so einen dynamischen Donald Trump mit diesen ganzen Zwischenverhandeln, der hat ja auch mehrfach die Sachen umgeworfen, wie sie waren. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Also die größten Effekte, die wir eigentlich sehen müssten, sind Unsicherheitseffekte, also fehlende Investitionen. Und wir in Europa spüren das ja schon. Also wenn du in die Zahlen der Unternehmen guckst, da sieht man schon Milliardensummen, die durch diese Zölle verschwunden sind aus den Unternehmensgewinnen. Und das ist schon da. Wechselkurse darf man nicht vergessen, ist ja auch eine Auswirkung. Und entgegen der Ersterwartung ist der Dollar schwächer geworden.
Ja.
Das heißt, also für so europäische Unternehmen ist das auch nicht so doll. Das heißt, du hast den Zoll auf der einen Seite, aber du hast dann nochmal die Währungsverluste auf der anderen Seite. Das ist ja so ein kleiner Crunch, dem du da unterzogen wirst.
Ja.
Das sind alles so Sachen. Und was ich aber auch gelesen habe, was wohl in den USA selber der Fall ist, dass Unternehmen recht radikal Kosten abgebaut haben. Also sie haben es geschafft, die Zölle zum Teil über die Kostenseite zu kompensieren. Da mag ihnen geholfen haben, dass es im Vorfeld der Zölle noch so ein, gerade im Tech-Bereich, so ein, wie nannte man das, Mitarbeiterhorten gab. Ja, also die haben mehr Leute angestellt gehabt, als sie eigentlich brauchten. Die werden jetzt so langsam entlassen. Also die US-Unternehmen hören auf mit diesen Mitarbeiterhorten. Was im Grunde darauf hindeutet, dass die wirtschaftliche Lage jetzt nicht so explosiv geil ist, dass man das Wachstum hier noch erwartet, das man vorher erwartet hat. Ja, also man braucht weniger Leute im Endeffekt. Ja. Das hat nichts mit AI und sonstigem zu tun, sondern es ist einfach, dass sich die wirtschaftliche Lage nicht in das umsetzt, was mancher da sich erwartet hat.
Auf jeden Fall, ja.
So, das andere ist, worauf ich noch hinweisen wollte, diese Wahlen, die wir jetzt hatten, da haben die Demokraten mal wieder die Wahlumfragen so betrachtet, warum haben sie denn jetzt gewonnen? Also ist halt auch sehr viel Unzufriedenheit mit den Preisen dran, lustigerweise. Leute sind pisst, dass viele Sachen des alltäglichen Lebens einfach zu viel Geld kosten.
Eigentlich genau die Themen, mit denen Trump ja eigentlich in den Wahlkampf letztes Jahr gegangen ist, ja, und den damit auch gewonnen hat, sagt man. Ja, ich bin ja immer nicht so sicher, ob diese Umfragen so adäquat sind, ja.
Ja, am Ende ist ja vieles auch einfach so ein Gefühl, ne? Deswegen gibt es ja auch den Begriff der gefühlten Inflation, weil es doch nicht so eine reine Zahlenlehre ist.
Ja.
Also als Zwischenstand würde ich das so annehmen, aber ich glaube, da werden wir in einem Jahr vielleicht auch nochmal anders drauf gucken, wäre mein Tipp.
Wenn die Midterms waren, meinst du?
Nee, ich meine, ja gut, da will ich gar nicht drauf gucken, Gott mit uns, aber ich meinte jetzt auf die Wirtschaftsdaten.
Ach so, ja. Ja, ich bin gespannt. Also bisher sind ja alle Unkenrufe durch die Realität einfach hinweggefegt worden. Ja? Also ich kann mich wirklich, wirklich dran erinnern, im April und Mai, da war es eigentlich wirklich so, dass man irgendwie die US-Rezession schon vor der Haustür gesehen hat, wenn denn diese Zölle tatsächlich Realität werden und man auch wieder von 4-5% Inflationsraten gesprochen hat. Und das hat sich halt bisher überhaupt nicht realisiert. Ich meine, guck dir mal die Aktienmärkte an, wie die weiter durch die Decke gehen. Ja, die Zahlen der US-Wirtschaft sind einfach bombastisch gut. Also bombastisch besser als antizipiert noch vor einem halben Jahr. Und solange die Kapitalmärkte sich halten, so lange, glaube ich auch, wird es der US-Wirtschaft weiterhin gut gehen. Ja? Also die US-Wirtschaft fällt eigentlich nur in die Rezession, wenn die Aktienmärkte crashen.
Ja, ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig dabei, aus den Aktienmärkten zu viel über die Wirtschaft lesen zu wollen. Ich glaube, das sind wirklich zwei Genres, die man nicht zwangsweise miteinander vermischen muss.
Ja.
Wie man ja auch an den AI-Investitionen sieht, die jetzt so zunehmend durch Schulden finanziert werden und wo in den Bilanzen der US-Tech-Unternehmen die Abschreibungen so ein bisschen verzögert werden, damit die Gewinne weiter hochgehalten werden können und besser aussehen, als sie im Grunde wären, wenn man das ordentlich abschreiben würde. Was wiederum dann ermöglichen soll, dass man höher und schneller mehr Schulden machen kann. Also man könnte auch sagen, das ist eine Vermögenspreisblase, die wir da gerade sehen. Und die hat nicht unbedingt was mit der Realität zu tun.
Ja.
Allerdings habe ich das auch schon vor einem Jahr gedacht, dass wir das haben.
Ja, und der S&P ist 30% höher als vor einem Jahr.
Ja, allerdings auch nur wegen der Tech-Unternehmen. Ne? Also da wird gerade auch jetzt wieder an die defensiven Werte umgeschichtet. Das ist so eine, ich meine, die Frage ist im Grunde die gleiche wie vor einem Jahr. Und Blasen, gehen wir mal davon aus, es ist eine Blase, dauern immer länger, als man glaubt, vor allen Dingen immer länger als die vorherige Blase und die Summen sind immer unglaublich viel höher als die bei den anderen Blasen. So, von daher haben wir jetzt gesehen, das ist vielleicht das Interessante, dass die Spreads der Zinsen zwischen den US-Tech-Unternehmen und den Staatsanleihen so langsam auseinandergehen. Das wären so die ersten Warnsignale. Allerdings sind das jetzt auch erstmal nur Anpassungsbewegungen, weil die Tech-Unternehmen ja jetzt doch Schulden machen müssen. Nicht, weil sie nicht das Geld haben, um das alles zu finanzieren, sondern weil sie es viel schneller alles bauen und finanzieren wollen, als es ihre Bilanzen zulassen würden. Das heißt, wenn wir sagen würden, wir stehen da vor einer großen Tech-Blase, wären wir jetzt gerade am Anfang dieser Blase. Also wir würden jetzt sie aufbauen.
für mich sind diese ganzen Deals so ein das sind so FOMO-Deals, ja. So, wenn ich jetzt nicht dabei bin, dann ist mein Wettbewerber dabei und dann verpasse ich das alles.
Sie müssen alle mitmachen, sie haben keine Chance.
Genau. Ja.
Übrigens, der Konzern, der am meisten in Sachen Schulden, sage ich mal, problematisch wäre, das wäre Oracle. Also die haben da die merklichste Quote aufzuweisen. Die anderen werden da sicherlich noch nachziehen. Das liegt auch sicherlich am Geschäftsmodell, das Oracle hat. Aber das fand ich auch ganz interessant, wenn man dann so mal guckt, wo sind denn da die reichsten Leute der Welt.
Mhm.
Ja, da hätte ich noch so einige Ideen, wie man da nochmal anders rechnen müsste. Aber das nur mal so am Rande. Auch da werden wir sicherlich in einem Jahr noch mal weiter sein. Aber wenn man wirklich eine Blase vermutet, wäre mein Gefühl, sind wir gerade erst an ihrem Anfang. Weil jetzt massiv über Schulden das Ganze angegangen wird.
Ja.
Und es ja weiterhin so ist, dass ich weiterhin nicht sehe, wo da mal eine gescheite Anwendung ist. Ja. Außer, dass die AI ein bisschen programmieren kann. Ja. Da führen wir jetzt aber weg vom Thema. Es spielt nur rein in diese US-Wirtschaft, ne, die ja abseits aller Zölle auch noch wesentlich andere dynamische Faktoren hat, die sie ausmachen und wo es dann ab einem gewissen Punkt schwierig wird, noch zu separieren, was kommt denn wie zustand, ne,
in diesem
Gesamtkomplex.
Richtig, genau. Also es überschneiden sich einfach ganz, ganz viele Effekte, sowohl zeitlich als auch einfach kausal. Ja. Du kannst einfach dieses ganze AI-Hype auf was das für einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum hat, das kannst du ja gar nicht auseinander dividieren mit eventuell negativen Einflüssen von hohen Zöllen. Oder, keine Ahnung, guck dir den US-Konsumenten an, der ja massiv an den Kapitalmärkten investiert ist. Ja, natürlich gibt es da einfach einen Wohlfahrtseffekt, wenn heute der S&P 30% höher ist als noch vor einem Jahr. Natürlich ist dann US-Haushalt reicher geworden und kann mehr konsumieren. Ja. Genau, ja, das ist halt der große Unterschied zu den, ich glaube, wir können das Thema abschließen. Für mich ist das Fazit, naja, es ist einfach sehr viel komplizierter, als man so denkt, wenn man irgendwie den Ökonomen zuhört. Volkswirtschaften sind halt sehr, sehr komplexe Systeme. Ja, und vielleicht politisch gesprochen, die Abkehr vom Multilateralismus der USA, der scheint irgendwie, ja, jetzt so Common Sense zu sein. Und ich halte das ehrlich gesagt für einen großen Fehler, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man sich da im Rest der Welt nicht dagegen gestemmt hat.
Übrigens auch eine Sache, die sich so in den Zahlen gerade nicht wiederfindet. Da gibt es jetzt lauter Artikel in den letzten ein, zwei Wochen, die da immer wieder darauf hinweisen. Der Abschied vom Dollar hat jetzt auch noch nicht so stattgefunden.
Exakt, genau. Ja, ja. Also ja, das wird ja in meiner Branche sehr stark diskutiert. Und es gibt einfach, wir hatten das doch auch mal in der Folge, hier, wie ist der Griffin? Also was er da sagt, Gold und Krypto als US-Dollar-Reservewährungsersatz, das ist halt für große Kapitalsammelstellen einfach nicht machbar. Der Dollar ist einfach das Asset, was du im Portfolio haben musst, weil alle anderen nicht annähernd die Liquidität haben, wie es der US-Dollar hat.
Und ungeachtet dessen gibt es natürlich immer viele Maßnahmen von vielen Leuten, die das gerne anders haben wollen. Nur wird aus der Maßnahme halt noch nicht eine Tatsache. Das ist halt auch etwas, was man da immer wieder berücksichtigen muss. So, und im Grunde harmonieren unser beider Themen ja heute recht schön, weil bei mir geht es ja um die Angst vor dem Tun, vor allen Dingen die deutsche Angst, die deutsche Wirtschaft und China. Ja, und ich habe mir gedacht, ich mache mal eine etwas persönlichere Einleitung, weil ich bin ja 2024 und 2025, also letztes Jahr und dieses Jahr, recht viel in Südostasien unterwegs gewesen. Und das war einerseits einfach so Interesse, andererseits war es geschäftlich. Und eine Folge dessen war, dass ich, also abseits dessen, dass ich natürlich sehr viel zu sehen bekommen habe, was sehr erfreulich war, aber ich habe dabei auch diverse Märkte hier in der Region geprüft und mir angeguckt und geguckt, was ist denn, welches Land ist hier denn überhaupt interessant und gangbar, welches Land hat welche Schwierigkeiten auf welchen Märkten. Habe dann auch so ein paar Sachen erlebt und gesehen, also einen gewissen Realitätscheck gemacht und habe dafür auch so ein gewisses Gespür für die Gegend bekommen. Zumindest behaupte ich das. Bin ja ein Mann, wir behaupten viel. Auf alle Fälle habe ich es mir recht genau angeguckt. So, und bei all dem habe ich dann auch so einen kleinen Einblick in die Arbeitsweise chinesischer Unternehmen bekommen. Also chinesischer Unternehmen und Unternehmer auch im Einzelnen. Und das war auch eine der interessanteren Erfahrungen meines Lebens. So, die Kurzvariante ist, also bei im Vergleich zu den Chinesen. Also ich bin schneller und qualitativ besser als die Chinesen. So viel kann ich sagen. Und wenn ich das bin, würde ich mal behaupten, hat die deutsche Wirtschaft da auch eine Chance. Aber mir ist halt aufgefallen bei den Chinesen, die sind sehr schnell in der Umsetzung. Allerdings ist die Umsetzung dann nicht sonderlich ausgereift. Ja, also da funktioniert auch einfach meine Addition nicht. Oder falschrum. Mhm. Sowas passiert dann da halt auch. Aber es funktioniert irgendwie alles so halbwegs und sie sind schnell, aber sie werden dann recht schnell bequem, wenn es läuft. So, das wäre so mein Fazit zu der Geschichte. Und das hat dann natürlich zur Folge, wenn du dann so arbeitest, dass manchmal halt auch einfach Standardaufgaben nicht wirklich gut funktionieren. Und wir reden ja heute im Grunde nur deswegen darüber, weil sich in Deutschland, naja, ich sag mal, so eine Stimmung eingeschlichen hat, nach der man absolut gar keine Chance mehr gegenüber dem Chinesen hat. Also das, was ich da in den letzten Wochen auch explizit alles gelesen habe, das ist ja quasi ein Kniefall vor China. China frisst alle unsere Wirtschaftszweige auf, die Autos sind so billig, alles, was wir produzieren, ist quasi Bullshit. Deutschland wird untergehen, Maschinenbau ohnehin. Der Chinese, der hat quasi die gleichen Maschinen zum Zehntel vom Preis. Sowas liest du. Teilweise in seriösen Medien, teilweise in Newslettern von China-Forschern, die, sag ich mal, sehr China-freudig sind. Man hört das in Podcasts, wo die Leute mal ein bisschen in Südostasien unterwegs waren, ein paar T-Shirts gekauft haben oder produzieren haben lassen und dann einfach völlig begeistert sind und das ganze System umlegen. Und ich bin ja selber zum Beispiel jemand der Meinung, der sagt, ja, Südostasien ist ein interessanter Markt. Aber wenn man mal guckt, wie die hier alle arbeiten, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, das ist die Zukunft.
Ja.
Das ist etwas, was sich entwickeln muss in diese Zukunft. Und vielleicht schaffen die das auch in 10, 20 Jahren. Aber wir reden nicht darüber, dass die morgen alle so weit sind wie wir in Deutschland. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir uns in Deutschland etwas weiter bewegen würden in diese Zukunft. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, einer der größten Miesmacher der deutschen Wirtschaft
ist die deutsche Wirtschaft.
Ja,
natürlich.
Ich meine, ich kenne das ja, als ich noch, ich habe das ja schon mal erzählt hier im Podcast irgendwann, 2000 rum, da habe ich so Hauptversammlungsberichte geschrieben. Da bin ich viel in Deutschland unterwegs gewesen bei kleinen und größeren Unternehmen. Was du da von den Unternehmern gehört hast, das hat sich überhaupt nicht mit der wirtschaftlichen Realität abgedeckt. Aber alles war mies, alles war schlecht, die Bürokratie und überhaupt und wir werden alle sterben. Und
ja.
Ne, wie heute. Nur, dass es jetzt über die Wirtschaftsverbände wesentlich stärker betrieben wird und der Hintergrund dessen ist natürlich, dass sie Hilfen und Subventionen haben wollen und deswegen alles schwarz malen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagen würde, punktuelle Hilfen und, ich habe es ja vorhin gesagt, grundsätzliches Umdenken, wie wir Wirtschaft betreiben, ist wahrscheinlich notwendig. Aber wir sind da mit diesem Schwarzmalen noch an so einem Punkt angelangt, an dem ich wirklich das Gefühl habe, dass dieses Lobbying selbst zum Problem wird und dass es uns Wirtschaftskraft kostet. Alle sind gelähmt, unfähig, gucken nur noch, starren nur noch und handeln nicht mehr. Da mag es dann auch mit reinspielen, dass die miese Stimmung dann wieder dadurch befördert wird, dass man auf Investitionen des Staates wartet, sei es Abschreibungsmöglichkeiten, sei es direkter Gelder oder Strompreissubventionen und alles Mögliche. Ne? Aber ich kann auch noch mal ein halbes Jahr warten und hoffen, dass die Politik was tut, aber sie ist jetzt nicht sehr schnell da drin. Das heißt also, wenn ich einem Land gegenüberstehe, das schnell agiert, und damit muss ich jetzt nicht unbedingt China gemeint haben, da könnte ich auch die USA und Donald Trump meinen, der auch sehr schnell ist, trotz seines Alters, dann sollte ich vielleicht eher überlegen, ins Handeln reinzukommen und mir Alternativstrategien überlegen und einfach handeln und nicht drauf warten, was passiert. So, jedenfalls, man kann schon sagen, dass die Regierung der Sache natürlich beiträgt, indem sie recht langsam ist, aber man ist sich da scheinbar einig in Wirtschaft und Politik, diesem langsamen Ding, ne?
Ja.
Dann, also wenn ich mir so drauf gucke, frage ich mich halt, was ist denn unser Problem? Und natürlich kann man sagen, dass so ein Lieferkettengesetz aufgrund der Bürokratie Geld spart. Also wenn ich weniger Lieferkettengesetz machen muss, spare ich ein bisschen Geld. Andererseits kann ich aber auch feststellen, dass so ein Lieferkettengesetz, wenn ich es denn habe, und es gibt Unternehmen, die tun was, die stellen dann fest, oh, ich habe ja ungeahnte Einblicke in meine Lieferketten.
Hm.
Kannte ich ja gar nicht, wusste ich ja gar nicht. Ach, kann ich ja eine viel bessere Lieferkettensteuerung machen. Jeder Experte im Lieferkettenbereich, den du fragst, was könnte man denn verbessern bei den Lieferketten? Wie kommen wir denn dahin, dass wir irgendwie sicherstellen, diesen ganzen Flow. Die werden dir sagen, naja, wir müssen mehr über die Lieferketten wissen, weil aktuell wissen die meisten Unternehmen noch nicht mal, auf welchem Tanker gerade ihr Zeugs ist.
Ja.
Das heißt, wenn wir über Lieferkettengesetze reden, müssen wir uns auch mal der Sache so annähern, zu fragen, also wenn wir es rein wirtschaftlich betrachten, lass mal die Menschenrechte außen vor, dann müsste man sich auch mal fragen, wie viel Kontrolle sollte ein Unternehmen denn über diese Lieferketten haben? Und wenn wir da sagen, naja, es sollte schon eine gewisse Kontrolle haben, sollte man da nicht seine Lieferketten kennen und müsste in dieses Kennen hinein investieren, ja, dann hätte man nämlich schon einen Großteil dieses Lieferkettengesetzes abgedeckt. So ein Lieferkettengesetz könnte man auch einfach als Digitalisierungsbeschleuniger betrachten, weil es nämlich Investitionen in einen Bereich befördert, der mir mehr Kontrolle darüber gibt, was ich tue. Und das könnte sich als Wettbewerbsvorteil herausstellen, wenn man da nämlich auch nachjustieren kann in diesen Lieferketten, weil man einfach die Informationen hat. Derweil hat China eine der größten Bürokratisierungsverordnungen aller Zeiten rausgehauen. Ich glaube, sowas haben wir in der Form noch nicht gesehen. Deswegen gab es auch so ein leise, also kein Aufschrei, es gab ein Entsetzen über das, was China da gemacht hat. Zum Aufschrei hat es nicht gereicht, weil das traut man sich ja gegenüber China dann nicht. Sie haben gesagt, für die Lieferung der kritischen Mineralien verlangen wir tiefe Einblicke in die Produktion und Lieferketten der Unternehmen.
Mhm.
Also es wird ja jetzt nicht umgesetzt, das hat uns Donald Trump ja wieder rausverhandelt. So, noch bei Donald Trump bedanken, dass es weg ist und er hat es ja ausgelöst, aber es hätte auch für Europa gegolten und sein Rausverhandeln gilt auch wiederum für Europa, aber es ist erstmal nur für ein Jahr ausgesetzt, deswegen mal gucken, was draus wird. Aber wäre das umgesetzt worden, dann hätten die Unternehmen so viel Unterlagen da einreichen müssen, dagegen wäre das europäische Lieferkettengesetz wirklich nichts gewesen. Das sind ja auch so Sachen, wo man dann schon mal drüber nachdenken muss. Wie kommt es denn, dass das in China angeblich alles so toll ist, wenn wir dann da solche bürokratischen Geschichten haben? Das ist ja nur ein Beispiel dafür, was sonst noch in China läuft. Ja, also das hier ist eine Strafmaßnahme offensichtlich, aber auch eine Kontrollmaßnahme. Mhm. Und man kann davon ausgehen, also es ist ein Fakt, dass in China auch einige Eingriffe in Unternehmen sind, die man so nicht haben will und die sehr bürokratisch sind. Das Lieferkettengesetz wurde gestern im Europaparlament stark abgeschwächt, mithilfe der Rechtsextremen im Parlament, zum Preis, den Friedrich Merz explizit bereit war zu bezahlen.
Nicht zum ersten Mal.
Nicht zum ersten Mal. Es wird auch weitere Male geben. Manfred Weber ist da schmerzlos. Es ist halt für uns insofern wichtig zu realisieren, weil man im Grunde sagen kann, mit der CDU gibt es keine Brandmauer. So, das war die politische Seite. Aber, wie gesagt, das Lieferkettengesetz würde ich völlig von Menschenrechten und Politik entheben. Es ist ein Marktschutz.
Ja.
Und dieser Marktschutz führt halt dazu, dass man Ansprüche an Unternehmen, die etwas nach Europa liefern wollen, also verkaufen wollen, hochsetzt. Und sie sich dadurch eher mal die Frage stellen, na, lohnt es sich jetzt hier noch in Vietnam, vor allen Dingen auch mit diesen Risiken, da zu produzieren oder mache ich es nicht dann doch lieber in Europa? Ja, halt in Osteuropa, ist ein bisschen billiger, aber halt nicht in Vietnam. Und das ist ja etwas, was durchaus ein Ziel Europas sein sollte. Ja, man könnte es auch anders formulieren. So ein Lieferkettengesetz ist im Grunde eine Zollschutzmaßnahme, die allerdings eingeklagt werden muss bei den Unternehmen über Jahre und Jahrzehnte. Das wäre die andere Seite der Medaille. Die Kosten von dem ganzen Ding, also wenn wir über Bürokratiekosten reden, die deutsche Wirtschaft hat das natürlich hochgepumpt, die Verbände liegen irgendwo bei 0,0x%. Ja. Also ich glaube, das Niedrigste, was ich gefunden habe, war 0,01. Deutsche Wirtschaft behauptet irgendwas von 2%. Das ist schwer nachvollziehbar. Ja, lass es 0,06% sein. Es ist im Grunde, ist es vernachlässigbar, vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, auch die Kontrolle des Ganzen über die Lieferketten dann mitdenkt und den Marktschutz mit berücksichtigt. Ich finde aber, der Hauptbelastungsfaktor für Unternehmen, ja, wir können jetzt weitermachen mit Verbrenner aus und Klimazielen und dem ganzen Fakt. Also ich finde, der Hauptbelastungsfaktor für die deutschen Unternehmen ist fehlende Nachfrage. Das sind nicht irgendwelche Bürokratiegeschichten, das sind nicht irgendwelche Sozialkosten, es ist fehlende Nachfrage. Aus den USA gibt es weniger Nachfrage wegen der Zölle, aus China gibt es weniger Nachfrage, weil China sich in der Wirtschaftskrise befindet. Und
die Binnennachfrage ist in der Eurozone immer schon Thema. Und in Deutschland ganz besonders.
Ja, ja, aber ne, also wenn wir über fehlende Nachfrage reden, dann könnte eine Bundesregierung hier sehr gezielt rangehen. Aber genau da ist sie sehr, sehr, sehr langsam. Sie redet vom Bürokratieabbau, sie tut aber bisher überhaupt nichts für die Nachfrage. Also ein merklicher Teil der geplanten Ausgaben für diese Bums-Wums-Pakete und wie die da alle heißen, ich glaube, das war mehr der Scholz als der Merkel.
Bazooka.
Aber das ist auch egal. Ja, Bazooka. Hast du nicht gesehen. Alles ganz groß. Ein merklicher Teil der geplanten Ausgaben ersetzt Ausgaben, die man an anderer Stelle gerne gemacht hätte. Also es wird jetzt nichts Neues geschaffen. Immerhin, da meckern die Verbände auch, das haben sie gemerkt. Also da werden Ausgaben in den konsumtiven Bereich reingeschoben. Bei den Ländern wird im Grunde alles ersetzt, da kommt nichts Neues hinzu. Und wo man ansetzen müsste, Stahl- oder Chemiewirtschaft, naja, da macht man jetzt Zölle, jetzt kommt mal so das Erste mit der Strompreisbremse, ne, für die Wirtschaft. Kommt jetzt wohl, ist mal kurz davor. Ja. Und wenn wir wirklich über Bürokratiekosten reden, dann wäre ja eine Digitalisierungsstrategie immerhin, da scheint die Bundesregierung aktiv zu sein, eigentlich so das Hauptthema, weil das würde vieles erleichtern. Aber auch da, ne, da müssen auch die Unternehmen ja auch wieder investieren, damit sie für die Digitalisierung bereit sind. Ja, man kommt halt um den Faktor Investitionen bei vielen Sachen auch gar nicht drum herum, wenn man das Leben besser haben möchte. Und vielleicht dieses Ding Nachfrageschwäche gibt es ja eben auch aus China. Und da muss man einfach festhalten, ne? China ist seit Ausbruch von Corona in der Krise, ne? Die Preise sinken nun im zweiten Jahr und der Immobilienmarkt ist seit mehreren Jahren unter Druck. Also da gehen einfach die Preise runter. Es kamen wieder Zahlen für chinesische Städte, lass mal die ganz großen außen vor, Second Tier, Third Tier, da gehen die Immobilienpreise in diesem Jahr, also bis September, 2-7% nach unten. Das sehen wir jetzt über mehrere Jahre, dass da ganz langsam die Preise runtergehen. Also da gibt es keinen Crash, da gibt es dieses ganz langsame runter. Es muss halt irgendwie bezahlt werden.
Ja.
Ich habe euch da auch diverse Sachen in den Shownotes, die sich mit dem Thema, also Immobilienmarkt ein Ding, wo man so ein paar Kommentare aus China hat von den quasi Kunden, die eine Wohnung gekauft haben, das geht richtig ins Geld bei den Leuten. Da machen die massive Verluste, kriegen die Wohnungen teilweise nicht los. Und das ist halt auch dann Geld, was für den Konsum fehlt. Ne? Muss man auch sagen. China hat massive Probleme. Und diese Nachfrageschwäche kommt nicht von ungefähr. Man hat irgendwie immer gedacht, es gäbe dann so ein großes Konjunkturprogramm. Wir waren da ja hier etwas skeptischer, auch was die Zeitschiene betrifft. Es gibt Konjunkturmaßnahmen, es gibt regelmäßig kleinere Maßnahmen, die sicherlich kumuliert auch was Größeres ergeben, aber so einen richtigen großen Hammer hat es bisher nicht gegeben und höchstwahrscheinlich wird es ihn auch so schnell nicht geben, weil so die Schuldenlage in China ist jetzt auch nicht so geil, gerade wenn man so von den Provinzen ausgeht, die dann irgendwie in den Bundesstaat verschoben werden und aber irgendwo ploppen die Probleme halt auf, ne? Egal wo du so hinschiebst. Deswegen ist die Strategie hier, diese kleinen Schritte zu trippeln und das dann irgendwie auszusitzen. Aber nice wäre halt Wirtschaftswachstum. Der Teil der Lösung für China ist aktuell, wenn man es aus dieser Warte betrachtet, die ich gerade gezeichnet habe. Also wir ziehen das über Zeit, ist Überbeschäftigung. Und Überbeschäftigung mildert natürlich den finanziellen Druck auf die Bevölkerung. Aber Überbeschäftigung speist sich aus Subventionen und dem Versuch, neue Märkte zu etablieren oder eben alte aufrechtzuerhalten. Also Stahl ist ja da so ein Wunderding. Überproduktion seit Ewigkeiten wird einfach nicht abgebaut, weil es kostet einen Haufen Arbeitsplätze. Und neue Märkte ist natürlich die Elektroautobranche das bekannteste Beispiel. Aber wo Überbeschäftigung ist, sind im Regelfall, also entweder hast du tatenlose Menschen oder eben Menschen, die etwas produzieren und dann eben im Übermaß produzieren. Und da hat sich ja China offensichtlich für Letzteres entschieden und die Rückkopplung ist dann wiederum ein harter Preiskampf in China, der dann wiederum zu einer Deflation führt und die Preise kaputt macht. Auch hier ist natürlich Elektroauto nur das prägnanteste aller Beispiele. Aber du siehst das ja in jedem Bereich in China. Und dieser Preiskampf, den du dann in China siehst, den exportieren die quasi dann in die Welt, weil Export ist das einzige Ding, was so wirkliche Erleichterung verschafft. Und da gibt es dann halt die geopolitischen Spannungen. Also worum kämpft China, wenn es um offene Märkte kämpft und verhinderte Zölle gegenüber China aus Europa zum Beispiel? Es kämpft darum, seine Probleme auf uns abzuladen und zu unseren Kosten zu machen und unsere Arbeitsplätze dadurch zu vernichten. Deswegen ist der Gedanke in der EU, sich dagegen schützen zu wollen, jetzt nicht so ganz verkehrt, vor allen Dingen auf lange Sicht betrachtet. Denn wir brauchen ja auch Arbeitsplätze. Dann haben wir noch Trumps Zölle, siehe Ausführungen von Jens, die natürlich dann auch wiederum das Angebot zusätzlich erhöhen. Ja, also wenn der Chinese die Sachen nicht mehr nach China bringen kann, dann hat man halt so Verteilungseffekte, hauptsächlich Südostasien. Gibt es massive Probleme mit chinesischen Waren und ihren niedrigen Preisen, aber es sind auch nach Europa einige Waren geflossen und bereiten uns auch dort Kopfschmerzen. Am Ende, all das drückt die Preise, während wir uns in einer Nachfrageschwäche befinden. So, man kann an der Stelle sagen, dass sich die deutsche Wirtschaft und auch die europäische Wirtschaft sicher im Grunde recht gut schlägt. Also wenn man dieses Gesamtumfeld betrachtet, finde ich, stehen wir gar nicht schlecht da. Was unserer Wirtschaft allerdings fehlt, und da kommen wir zum Ausgang, Jens, was wir vorhin besprochen haben. Ich glaube, dass unserer Wirtschaft ganz massiv die staatliche Unterstützung fehlt. Also das Mindset in der Wirtschaft finde ich schon problematisch. Und das betrifft auch die Wirtschaft selber, in der gar nicht das Mindset für diese Kooperation mit dem Staat da ist. Weil es fehlt bei uns tatsächlich noch dieses Denken, dass Wirtschaft nicht immer nur Wachstum ist oder Marktkampf, also Unternehmen A gegen Unternehmen B, sondern es ist halt auch ein politischer Macht- und Verteilungskampf geworden in den letzten Jahren.
Ja, und letztlich ja auch, also der Lenkungsauftrag, ja, diese strategische Lenkung, strategische Wirtschaftspolitik zu betreiben, den sehe ich halt überhaupt nicht. Ja, der ist zumindest nicht nach vorne gerichtet. Da hast du doch mit hier jetzt gerade das Mikrogespräch veröffentlicht.
Genau,
ja.
Mit dem Trendmann habe ich ganz kurz darüber gesprochen. Das war jetzt nicht unser Hauptthema, aber historisch betrachtet war es halt so, dass in Deutschland unter Bismarck halt eine Wirtschaftspolitik unter anderem auch mit Zöllen und Marktschutzmechanismen betrieben wurde. Ja. Also dieser ganze ordoliberale Kram, den wir uns da anhören müssen von Katharina Reiche und Vorläufern, das ist jetzt kein natürlicher Wirtschaftszustand. Das ist vielleicht etwas, was man akademisch-theoretisch gerne hätte. Es entspricht aber keiner politisch-wirtschaftlichen Realität.
Ja.
In dieser Gesamtlage, ja, kann man es ja runterbrechen. Was braucht die Wirtschaft gerade? Sie braucht Maßnahmen, die Produkte verbilligen und uns im Export konkurrenzfähiger machen. So, und diese Maßnahmen sind nicht nur Subventionen, sie sind eben auch politische Begleitung, Öffnen von Märkten. Sachen wie das Lieferkettengesetz so zu strukturieren, dass es ein Marktschutz auch ist. Man muss ja Werte nicht völlig außen vor lassen. Aber sie sind halt auch immer nur ein Teil des Ganzen. Das gehört auch zu dieser Realität.
Ja.
Und also ich finde schon, dass Werte hier ein sehr guter Hebel sind, um Wirtschaft zu gestalten. Ja, nur um das klarzustellen. So, kommen wir zurück zu China. Ich glaube, was an der Stelle ganz gerne ignoriert wird, ist, dass es nicht nur ein Konkurrenzproblem ist. Also ja, die Konkurrenz aus China ist hart und natürlich verbessern auch chinesische Ingenieure ihre Produkte. Aber wenn wir unsere Produkte weniger schnell verbessern als die Chinesen ihre Produkte, dann verringert sich halt automatisch der Abstand. Das sehen wir ja.
Mhm.
Dann ist die einzige Reaktion darauf, wenn man Wirtschaft ernst nimmt und Konkurrenzkampf, ja, schneller zu entwickeln. So. Und der Druck selbst kommt ja jetzt zunächst einmal über den Fakt einer Wirtschaftskrise in China. Ja, das will man bei diesem 5% Wachstum nicht so recht sehen, aber genau das ist es. Die sind in der Wirtschaftskrise, die Preise fallen. Diese hochproblematische Wirtschaft. Das Problem an der Sache ist, es gibt keine Marktbereinigung wegen der ganzen Subventionen. Und das ist ein Problem für deutsche Konzerne. So eine gewisse Hybris. Ne? Also ich habe, glaube ich, noch vor einem Jahr habe ich noch deutsche Autokonzernlenker gelesen, die gesagt haben, ach ja, also die Preise da in China bei den Automobilen, also da gehen wir nicht runter mit den Preisen, das machen wir nicht. Das macht ja keinen Sinn, Rabatte. Machen uns doch nicht die Margen kaputt. Ja, jetzt guck dir mal die Diskussion heute an. Da reden wir drüber, ob die überhaupt noch in 3-4 Jahren im Markt sind.
Hm.
So, und wir sehen das gleiche Verhalten auch in Deutschland. Ne? Man weigert sich, in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten an die Preise ranzugehen. Die versuchen auf Gedeih und Verderb, nicht nur die Automobilindustrie, die ganzen deutschen Unternehmen versuchen auf Gedeih und Verderb, ihre Margen hochzuhalten. Mhm. Und das ist genau das Gegenteilige von dem, was man in China tut. Ne? Ich glaube, ein Teil des Konstruktes ist der Mittelstand, also das familiengeführte Unternehmen, in denen die Familien von den Einnahmen dieser Unternehmen ganz gut leben und von diesen Einnahmen keine Abstriche machen wollen. Das ist Bequemlichkeit. Das ist alles andere als Unternehmertum. Es ist Bequemlichkeit. Und wir sehen den Ausdruck, also der krasseste Ausdruck dessen, finde ich, ist VW, Porsche und diese ganzen Automobilunternehmen, wo da Dividenden im Milliardenbereich abgezogen werden, in einer Situation, wo wir genau sehen, wir müssen jetzt investieren und unsere Marktstellung erhalten. Ja. Also ich finde das total irre, wenn man auf diese Zahlen guckt. Ja, natürlich weiß ich, dass die PIs da irgendwelche Kredite haben, wo sie dann noch ihre Porsche-Aktien da abbezahlen müssen, die sie da damals über diese ganzen Derivate und so weiter, weiß ich ja alles. Das ist nicht mehr die Situation. Jetzt muss man um diese Märkte kämpfen, weil sonst sind sie weg. Und dann sind wir Geschichte.
Pass auf, ich habe eine kleine Anekdote vom Handwerker nebenan sozusagen. Mhm. Vielleicht habe ich dir auch schon mal erzählt. Egal, also wenn ich sie schon mal erzählt habe, sorry an alle Hörer. Es ist tatsächlich so, dass von vielen Handwerkern ja berichtet wird, dass sie keinen Nachwuchs mehr finden. Und dass den Nachwuchs, den sie noch bekommen, das können wir, mit den Leuten kann man nicht arbeiten, die können ja nicht mal irgendwie multiplizieren und dividieren so. Die kommen aus der Schule vollkommen. Können noch nicht mal lesen. So, und dann frage ich ja, was zahlt ihr denn euren Lehrlingen? Ja, mal so ein Lehrlingsgehalt. Ich so, wie hoch ist das denn? Ja, 1200 Euro oder irgendwie sowas. Ja, also wirklich wenig. Und ehrlich gesagt hat sich das wahrscheinlich auch in den letzten Jahren nicht wirklich groß verändert. Wo ich mir halt dann denke, naja, also wenn ich Unternehmer wäre und mir ein Handwerksbetrieb gehört und ich merke, dass ich Aufträge nicht annehmen kann, weil ich nicht genug Mitarbeiter habe, dann ist doch das erste unternehmerische Handeln, was ich machen würde, ist doch zu sagen, naja, vielleicht muss ich dann Geld in die Hand nehmen, um Mitarbeiter zu akquirieren. Aber es gibt einen Unwillen, an dieser Situation etwas zu ändern auf eigene Faust.
Ja, das ist unsere Generation. Also als ich damals einen Job gesucht habe, war es ja noch so, da haben die Friseure, wollten Leute mit Abi. Auch so gedacht, dass, ey Leute, ihr habt es ja wohl nicht mehr alle. Ne? Also vor allen Dingen, wenn du aus dem Heute heraus da drauf guckst, ist das ja völlig absurd. Ne? Die hatten einfach die Macht damals, ne?
Gegenüber
denen, die einen Job gesucht haben.
Exakt.
Das hat sich heute ins Gegenteil verkehrt, aber auch da ist der Kopf noch nicht mitgekommen, dass man natürlich sich dem anpassen muss. Also damals war das halt super für die in unserer Generation, als wir angefangen haben. Aber mittlerweile ist es halt andersrum und da muss der Kopf jetzt erstmal hinkommen. Und wenn ich für das Gehalt, was ich anbiete, also ich glaube, die haben sich schon verbessert, die Lehrlingsgehälter durch den Mindestlohn. Ne? Es gibt da auch wieder Ausnahmen, aber ich glaube, der hat da in der einen oder anderen Branche schon zur Verbesserung geführt. Ja. Aber es ist ja klar, ne? Also wenn ich qualifizierte Leute möchte und es gibt nicht so viele, muss ich höhere Gehälter bieten.
Ja, also ich kann da nur den Kopf drüber schütteln, wo ich mir denke, so, wo ist denn das Unternehmer-Mindset geblieben? Ja?
Genau, es ist, glaube ich, weggerückt zum Kapitalmarkt-Sentiment oder zum Kapitalmarktdenken, das über die Bereiche, die ich jetzt gerade spreche, ne, weil im Grunde ist es ja so, Ausschüttungen sind Geld, das fehlt im Unternehmen. Und das kann ich mir leisten, wenn das Unternehmen einfach nur brummt und ich nichts tun muss. Wenn Märkte sich nicht verändern, sondern ich einfach nur abkassieren kann. So Phasen gibt es. Aber die Phase ist vorbei. Die war jetzt ein paar Jahre, das war schön. Das war unser goldenes Zeitalter in Deutschland und das ist jetzt weg. Ja. Jetzt fehlt dieses Geld, wenn man es rausnimmt, für Investitionen in neue Technologien, für Preiskämpfe. Die deutschen Unternehmen gehen nicht in diesen Verdrängungswettbewerb rein. Und das werden die sich nicht lange leisten können. Das geht eine Zeit lang gut, aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Deswegen ist für mich klar, wenn wir darüber reden, was sich in Deutschland ändern muss. Dann können wir nicht nur über Bürokratieabbau reden, da können wir nicht nur über Strukturwandel reden, da müssen wir auch darüber reden, wie in den Unternehmen gedacht wird und wie diese Unternehmen Märkte sehen und wie diese Unternehmen mit ihrem Geld umgehen. Das ist ein Unternehmer-Mindset, was da fehlt oder was sich ändern muss. Und das ist die Grundlage für alles Weitere. Ja, also es ist doch klar, neue Technologien sind halt ebenso gefragt wie veränderte Strukturen. Das kannst du ja nicht leugnen in der heutigen Zeit. Dafür gab es so viel Technologiewandel in den letzten 20 Jahren. Das kann man ja nicht übersehen. In manchen Bereichen bedarf es auch einfach größerer Einheiten. Ne? Also dieses Mittelstandskonzept ist in geopolitisch schwierigen Gewässern nicht mehr so funktionabel. Hm. Gerade wenn man das Competition zu China sehen. Ja? Also das ist eine andere Skalierung. Und das Kapital ist dann oftmals zu gering, die Rücklagen nicht ausreichend für Wandel, Flexibilität ohnehin nicht vorhanden. Ne? Und Fred hat letzte Woche gesagt, dass ein Teil des Problems das Alter ist. Und ich glaube, er hat in mancherlei Hinsicht nicht ganz Unrecht, aber in mancherlei Hinsicht doch. Aber Alter ist Teil des Problems. Wir haben viele und kleine Unternehmen in Deutschland, so Mittelstandsbereich und kleiner, die finden aktuell keine Nachfolger mehr. Die Inhaber, die werden jetzt halt alt, die wollen in Rente gehen, das Unternehmen verkaufen oder Erbe hat keinen Bock, will lieber Musik studieren, andere findet sich nicht. Da machen die einfach dicht. Ist halt verscherbelte Wirtschaftskraft. Mhm. Dann gibt es halt wirklich Leute, die stellen sich dann hin, da gibt es so verschiedene Interviews mit Unternehmern, die einfach sagen, es ist jetzt irgendwie, als ich angefangen habe, das Ding von meinem Vater, habe ich einen Strukturwandel durchgemacht. Ich habe keinen Bock und keine Kraft mehr auf den zweiten oder dritten Strukturwandel jetzt. Kann ich nicht mehr. Ich höre einfach auf. Na, und ich finde es sehr auffällig. Es gibt eine Käufergruppe in Deutschland, die ist aus Osteuropa. Die kaufen nur kleinere Unternehmen auf und werden dadurch aber auch immer größer. Ich fand das ganz interessant, weil wenn wir uns jetzt schon über Überfremdung unterhalten auf deutschen Stadtbildern, also ich will nicht wissen, wie das in 5 oder 10 Jahren aussieht, wenn dann immer mehr von diesen kleineren Unternehmen, die wir gerade haben und die dann da irgendwo in der Provinz sitzen, wenn die dann auf einmal irgendwelchen Osteuropäern gehören. Ja, da geht den Leuten ja die Hutschnur hoch, wenn die jetzt schon überfordert sind. Das wird dann ganz schwierig. Hm. Deswegen, meine These wäre, unsere größte Schwäche gegenüber China ist so eine gewisse Trägheit. Und diese Trägheit ist aber nicht einfach durch mehr Arbeit zu bewältigen, wie Friedrich Merz das so gerne rausholt, sondern das wäre tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung, weil es verschiedenste Hebel braucht, die wir jetzt auch gerade gezeichnet haben, in der Politik wie auch in der Wirtschaft, um die Sache zu bewältigen. Da steckt schon diese Tatsache drin, die uns ja auch in Sachen Russland sehr stark schwächte. Wir haben ja gesagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Das war quasi Staatspolitik unter Scholz. In der Zeit hat ein General mal zu mir Folgendes gesagt: Wer angegriffen wird, muss sich verteidigen, ist richtig. Aber um einen Gegner zurückzuschlagen, muss man quasi gewinnen wollen. Hm. Weil sonst kann man ihn nicht zurückschlagen. Du kannst ihn ja nicht einfrieren da irgendwo. Ja. Also man muss gewinnen wollen. Und das heißt, man muss auch anderen wehtun wollen bis zum gewissen Punkt. Man muss ja nicht Hitler werden. Ja? Das ist ja nicht das Spektrum. Sondern man muss einfach wirtschaftlich kämpfen. Um seine Stellung, um seine Position. So, was uns dann wieder etwas näher an China ranbringt. Chinesische Produkte heute haben eine höhere Qualität. Das ist ein Fakt. China hat aber auch Produkte, die wir gar nicht haben. Also, wenn man so ein, sag mal, AI da in die Tiefe gehst, stellt man schon fest, dass da etwas da ist, was wir nicht haben. Aber diese Märkte sind auch anders strukturiert in China. Es ist einfach ein komplett anderer Markt, als wir ihn hier im Westen kennen. Auch in den USA. Das ist zum Beispiel in Sachen AI in China recht problematisch, weil die Art des Marktes, ich verlinke euch da einen Artikel von Hello China Tech, weil die Art der Marktstruktur in China verhindert Startups im AI-Bereich. Das machen alles die großen Tech-Unternehmen. Und die machen es aber nicht durch Innovation als solche, sondern sie machen es über Produkte. China ist unglaublich schnell da drin, Produkte rauszuhauen. Das, was ich ganz am Anfang euch gesagt habe, ne, wo ich sagte, machen dann was, da kommt dann was und da funktioniert auch alles nicht so, wie soll, aber es funktioniert irgendwie. Das ist deren Stärke und sie optimieren das auch im Laufe der Zeit. Das ist gar keine Frage. Das wird auch alles besser. Aber der wichtige Punkt für die ist, im Markt zu sein, das Produkt im Markt zu haben und dann im laufenden Betrieb dran zu arbeiten. Hm. Während wir eher vom Produkt her denken, das Produkt muss gut sein und dann geht es an den Markt. Und genau an dem Punkt, man nennt es dann immer so deutsche Perfektion. Ich halte das ja für Quatsch. Der Deutsche ist nicht perfekt. Der Deutsche strebt auch nicht nach Perfektion. Der Deutsche ist, will ich nicht sagen bequem, aber ist einfach langsam geworden. Also wenn man sich ja anguckt, wie langsam da die Deutsche Bahn umgebaut wird, da strebt doch niemand nach Perfektion. Kann mir doch keiner erzählen. So, jedenfalls, wir müssen mehr in diesen Sweet Spot rein, überhaupt Produkte am Markt zu haben. Man sieht das ja an der deutschen Automobilindustrie, die schlichtweg keinen Bock hat, EVs, also Elektroautos, zu bauen. Hatte sie einfach keinen Bock in China. Also deswegen fehlen jetzt die Produkte. Ne? Dieses Produkt im Markt zu haben und dadurch den Markt zu generieren und auch zu erzeugen und dann weiterzuentwickeln. Wie gesagt, die großen Unternehmen killen damit die ganzen Startups. Man kann jetzt argumentieren, das ist ein Innovationshemmer. Oder man sagt, durch die Weiterentwicklung der Produkte wird dann erst die Innovation geschaffen. So in den USA ist es genau umgekehrt. Da hast du dann die ganzen Startups. Die werden dann irgendwann aufgekauft, reintegriert und in die Großen. Das findet ja auch gerade statt bei AI. Aber du hast immer so einen externen Effekt, der die großen Unternehmen auch vorantreibt. Und das ist ja auch so gewollt. So, und da müssen wir mehr hin. Also wir müssen von denen quasi lernen, was wir anders machen können. Bei den Elektroautos, ne, ich habe es ja gerade schon vorweggegriffen, China ist da führend. Warum sind sie führend? Ja, weil sie Elektroautos haben. Ist jetzt nicht so, dass die da alle besser fahren und toller sind als das, was da so ein deutsches Auto auf der Straße hinlegt.
Exakt.
Also da habe ich wirklich Fragen, was so Straßenlage und so weiter betrifft. Ja? Das sind ja auch Faktoren beim Autofahren. Aber sie haben die Autos im Markt und dadurch haben sie den Markt. Während die deutschen Autobauer, also ich weiß nicht, ich würde die, sorry, aber ich finde, das sind Idioten. Ja, die haben genau gesehen, was da in China passiert ist. Die Regierung, die sagt, in diese Richtung geht. Alle springen da auf, fangen an, Autos zu bauen. Und die stellen sich dahin und sagen, ja, unser Verbrenner, das ist die Zukunft. Wie kommt man auf sowas? Ja, also wie enthoben von der Realität.
Also was ich da ja interessant finde, ist, wenn du dir das anschaust, wie das in den deutschen Zentralen der Autobauer vonstatten gegangen ist. Es ist ja nicht so, dass die nicht anfänglich das versucht haben oder gewollt hätten, sondern ich glaube, da gab es tatsächlich interne Machtkämpfe und ich gehe auch stark davon aus, dass das sehr eigentümergetrieben ist. Also bei Volkswagen und auch bei BMW haben die ja ihre Elektroautostrategie, die sie ursprünglich hatten, einfach kassiert zwischenzeitlich.
Ja, mir sind ja folgende Sachen auffällig. Die Benchmark war immer Tesla.
Ja.
Für die deutschen Automobilhersteller. Und sie reden sich ja damit raus, dass sie sagen, ja, wegen Corona konnten wir dann nicht nach China reisen. Und als es dann diese berühmte Automesse in Shanghai gab, 23 oder so, da waren wir wie vom Kopf gestoßen, was die Chinesen da entwickelt haben. Was mir ehrlich gesagt keiner erzählen kann. Weil ich konnte das ja auch sehen, was die Chinesen da entwickeln. Da kann mir doch keiner erzählen, der explizit diesen Markt beobachtet, dass der da nicht vor Ort Mitarbeiter hat, der sieht, was da passiert in dem Markt. Das wäre ja nicht nur Idiotie, das wäre ja ein Managementversagen so besonderer Art, dass quasi alle, die da jetzt arbeiten, ihren Job verlieren müssen, weil sie nicht fähig sind, so ein Unternehmen zu leiten.
Na, aber schau mal, zum Beispiel der Herbert Diess bei Volkswagen, der hat doch eine ganz klare Elektroauto-First-Strategie gefahren. Der ist abgesägt worden. Bei BMW war es das Gleiche. BMW hat sehr, sehr früh schon auf Elektroautos gesetzt und hat dann die ganze Entwicklung, die man schon, also man war bei BMW, glaube ich, ziemlich weit vorne und hat es dann einfach 5 Jahre lang ruhen lassen, gekillt. Und
genau.
Für mich.
Weil man nur Tesla als Benchmark genommen hat.
Ja, aber warum hört man denn dann auf?
Weil Tesla hat ja nur die Luxusvariante quasi immer gehabt. Ja, also ein teures Auto und dann, ja, so ein Luxusauto im EV-Bereich kriegt man immer gebaut. Überrollt worden ist die deutsche Automobilindustrie ja quasi bei den preiswerteren Varianten. Und die hat man meines Erachtens sehenden Auges in China völlig ignoriert. Sie haben nicht geglaubt, dass das, was da entsteht und das, was da vorangetrieben wird, weil selbst wenn du nicht glaubst, dass die chinesischen Automobilhersteller ein gescheites Auto hinstellen. Wenn die, wenn die chinesische Regierung sagt, wir machen jetzt in Elektroautos und alle Maßnahmen setzt, dann machst du dafür ein Angebot im Markt. Einfach, dass du da im Markt dabei bist.
Nun ist das ja aber ein Verhalten, das man aus der Wirtschaftshistorie kennt, dass Branchen, also einzelne Unternehmen, aber auch ganze Branchen einfach den Knall nicht hören. Ja, und dann halt.
Ja, wir sind ja noch dabei, Jens, ne? Also das nächste, was ja jetzt passieren wird, ist das Verbrenner aus, das wird abgeschafft.
Ja.
Ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe da ja keine Emotionen. Von mir aus sollen die auch ohne Verbrenner ausarbeiten. Ja? Der Fakt ist ja, dass das alles in eine Richtung geht, die völlig klar ist.
Ja.
Aber sie glauben halt, dass wenn jetzt das Verbrenner aus weg ist, können sie halt noch weiter ihre Verbrenner verkaufen, hohe Margen einfahren und können sich mehr Zeit lassen mit den Elektroautos.
Ja. Ich lasse das mal unkommentiert.
Und die Idee, dass man das Verbrenner aus abschafft, also weiterhin keine gescheiten Elektroautos an den Markt bringt, obwohl es ja weltweit Nachfrage mittlerweile davon gibt und obwohl man ja im chinesischen Markt so versagt hat, es läuft ja auf was anderes hinaus. Also lassen wir mal die Realitätsverweigerung außen vor. Man kämpft nicht um diesen Markt. Man ist nicht in der Lage zu sagen, da ist ein Markt im Entstehen und wir investieren in diesen Markt.
Ja.
Und das hat was mit unternehmerischem Risiko zu tun, ne? Also das, was wir ja vorhin auch schon gesagt hatten. Die Entscheidung von Porsche, ne, wegen Nachfragemangel die Elektroautos auf 2030 zu schieben, anstatt einfach zu sagen, ob das jetzt in 3 Jahren kommt oder in 5 Jahren, ist erstmal völlig egal. Hauptsache, wir sind an diesem Markt vertreten und rollen dann das Elektroauto, das wir schon drin haben, immer weiter aus. Und guck mal, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob ich das unternehmerisches Risiko nennen würde überhaupt, weil das wäre ja noch nicht mal, wir gehen da all in, sondern einfach nur, wir machen halt nebenher auch Elektroautos, mein Gott.
Ja.
Man will aber einfach die scheiß Dividenden haben, das ist halt der Punkt. Mhm. Statt zu investieren, will man abkassieren. Ja, und dann gibt es so Ausreden, ja, also die Northvolt-Batterien, die sind ja jetzt nicht mehr verfügbar. Ja, weil du nirgendwo auf dieser Welt Elektroauto-Batterien zu kaufen kriegst, liebes Porsche. Das ist keine Lösung dafür. Aber warum soll ich mir einen Porsche kaufen und sei es nur ein Verbrenner, wenn die nicht mal in der Lage sind, irgendwo Elektroauto-Batterien aufzutreiben?
Ja.
Was ist denn das für ein Laden? Also beschädigt doch die Marke, so eine Aussage. So, jedenfalls, die deutsche Industrie versucht sehr oft, Entwicklungen zu entschleunigen, wo der Rest der Welt quasi in die Beschleunigung reingeht. Und das muss aufhören. Also es gibt aus meiner Sicht einen Sweet Spot aus Fortschritt und Sicherheit. Ja, das muss nicht so laufen wie in China, wo dann quasi all in neueste Technologien gegangen wird. Ja, aber die Beschleunigung der Entwicklung heißt halt auch, dass man gewisse Fehler hinnehmen muss. Und da muss man den Sweet Spot finden. Der Sweet Spot zwischen: Ich habe ein Auto, das gut ist, das fährt, das sicher ist. Und ich habe so einen Wagen von Xiaomi, die, was weiß ich, 3-4 Mal fackelt im Jahr so einen Wagen ab, wenn nicht sogar noch öfter. Sieht zwar aus wie ein Porsche, ja, haben sie einfach nachgebaut. Aber schon da sieht man in China, wenn man diese Debatten verfolgt, die chinesischen Kunden finden es nicht geil, dass Xiaomi das Design von dem Porsche kopiert hat, sondern sagen, hey, ihr könnt doch mal was Eigenes machen.
Ja.
Ja, jetzt haben sie auch noch bei den Handys das Design vom iPhone 17 kopiert, haben ihr eigenes Handy dann Xiaomi 17 Pro Max genannt. Obwohl sie eigentlich erst in der 16. Generation wären, aber sie wollten unbedingt das von Apple kopieren und behaupten dann, ja, wir machen das halt in einem besseren Niveau als die, aber es ist genau dasselbe. Und man merkt aber an der Kundenreaktion in China, dass das nicht unbedingt gut ist.
Mhm.
Und dass man aufgrund dessen, also die deutsche Industrie hat Möglichkeiten, das zu kontern, indem sie ihren eigenen Weg geht, indem sie diese Sweet Spots versucht zu finden. Das, was eigentlich ihre Stärke war in der Vergangenheit, wenn sie die einfach weiter. Aber sie muss halt Teilnehmer des Marktes sein und nicht anderen ständig erklären, dass das alles Blödsinn ist, was die da tun.
Mhm.
Ich bin da der festen Überzeugung, dass man gegen diese chinesischen Unternehmen wirklich anstinken kann. Die sind besiegbar. Die kochen mit Wasser. Da ist, die haben eine andere Skalierung und man hat vielleicht Preisnachteile. aber man kann Angebote an diesen Markt formulieren und der wird sie annehmen. Aber das, was uns da halt bevorsteht, ist hart, ne? Also auch in Deutschland. Wenn Unternehmen investieren, wenn sie Verluste machen, weil Märkte kleiner werden, dann haben die Kommunen weniger Einnahmen. Die Gewerbesteuer geht zurück. Wir sehen das gerade überall, deutschlandweit. Es gibt weniger Arbeitsplätze zunächst. Die müssen erst wieder erarbeitet werden. Ja? Unternehmen verschwinden vom Markt. Traditionen werden gebrochen. Das ist alles hart. Aber das passiert in jedem Fall. Die Frage ist halt nur, ob wir kämpfend untergehen oder was erreichen oder ob wir einfach nur untergehen. So, und ich behaupte ja, wenn wir kämpfen mit der Substanz, die wir haben als Deutschland und wenn wir da flexibler werden und uns mehr den anderen anpassen in ihrer Schnelligkeit, aber weiterhin diesen Qualitätsgedanken verfolgen, dann werden wir auch diesen zukünftigen Reichtum wieder erarbeiten können. So, und an der Stelle spielt halt diese Modernisierungsverweigerung der Unternehmen, die ich ja schon bei den Lieferketten so ein bisschen mitgezeichnet habe, halt auch wirklich eine Rolle. Und es ist gleichzeitig aber auch ein Versagen des Staates, weil politische Gestaltung müsste halt eben genau darauf zielen, diese Schwachstellen, wenn sie in Unternehmen sichtbar sind, politisch zu befördern, in die richtige Richtung zu gehen. Ja, und da wird halt mit Werbe über Ausländer und Sozialstaat diskutiert und Bürokratie. Aber die These, die Grundthese dessen, was wir hier gerade machen, ist, das ist nicht unser Thema. Das ist nicht das, was uns hindert, an der Weltspitze in der Wirtschaft zu spielen, sondern ist das Mindset in Politik und Wirtschaft. Ich könnte auch sagen, statt zu investieren, sparen wir uns dann lieber bei der Bildung dumm, denn da wird ja auch noch Geld gekürzt. So, und ich will am Ende noch so eine kleine Prognose wagen, aus heutiger Sicht sicherlich eher eine, die Widerspruch ernten wird. Ich glaube, dass gerade dieser chinesische Automarkt so speziell ist und so interessant gerade, dass man sich in China wird überlegen müssen, man kann das ja nicht ewig weiterdrehen. Ne? Der Staat kann das ja nicht ewig aufrechterhalten, dass da alle Verluste machen, die Preise nach unten getrieben werden und dann Überkapazitäten ohne Ende bei Autos da sind. Das wird ja irgendwann ein Ende finden. Und dann, spätestens dann, steht halt in China auch die Frage, wie man denn mit diesem Markt umgeht. Und dann können sie sich überlegen, ob sie zwei Autokonzerne haben, die quasi so oligopolmäßig und mit Eingriff des Staates und Preissteuerung und so weiter dann so ein paar Autos verkloppen in China. Oder ob man halt möglichst viele Arbeitsplätze auch dadurch erhält, dass man halt westliche Autobauer mit chinesischen Autokonzernen zusammenwirft. Wir sehen ja schon die ersten Ansätze in den Kooperationen, da bei VW zum Beispiel. Oder auch bei Audi, die ja da mit eigenem Logo mittlerweile Elektroautos dann versuchen, am Markt zu platzieren. Also diese Entwicklung ist aus meiner Sicht schon ziemlich klar. Und die große Aushandlungsmasse wären dann die Marktzugänge, dass man halt sagt, okay, also wenn ihr in China da alles platt macht, unsere Konzerne nicht mehr drin sind, machen wir unsere Märkte auch dicht, da gibt es halt keine chinesischen Orte in Europa. Punkt. Ja, also das wird auf eine Zusammenarbeit in der einen oder anderen Form hinauslaufen und ich glaube, dass da dann auch wieder die Möglichkeit ist, so ein bisschen wieder näher aneinander zu rücken über diese Zusammenarbeit. Aber die Margen, die werden für sehr, sehr lange Zeit noch sehr viel niedriger sein, als das die deutsche Automobilindustrie gewöhnt ist. Das ist auch eine Tatsache.
Ja.
Punkt. Das war's.
Was soll man jetzt dazu noch sagen? Das ist ja ein Rundumschlag gewesen.
Ja, der hat auch, glaube ich, lange gegärt. Ich habe mich da so ein bisschen drauf hingearbeitet.
Ja.
Aber er steht natürlich zur Diskussion. Es ist ja hier keine Einbahnstraße. Und es läuft natürlich auch immer noch, wir hatten ja letzte Woche den Aufruf, ne? Sagt uns, woran ihr glaubt, dass es hakt. Der gilt natürlich immer noch. Ich habe mal vergessen, den Newsletter zu schreiben. Muss ich noch machen. Ne? Da wir noch mal mehr Leute erreichen, die uns da was sagen. Das werden wir dann in einer der Folgen vor Jahresende noch mal aufgreifen, dann gesammelt. Aber mein Voranschreiten in der Sache ist natürlich auch schon Teil des Ganzen hier gewesen. Ja, wollen wir einen Gesellschaftsteil, Jens? Ist ja schon ein bisschen...
Ja, wird ja bald dunkel.
Ja, naja, bei mir ist es schon dunkel. Aber, also ich habe einen Pick, aber ich bin diesmal völlig blank, was so Getränke betrifft.
Hast du auch kein Bier getrunken, oder wie?
Doch, ein Asahi, aber ich habe jetzt, glaube ich, schon so oft gesagt, dass ich Asahi mag. Asahi Super Dry, dass ich da jetzt nicht nochmal reingehen möchte in das Thema.
Ja, nee, also ich habe viel getrunken, kein Bier, viel Wein, aber ich habe jetzt auch... Ja, mir hat letztens jemand so in deutschen Supermärkten gibt es ja ganz häufig mittlerweile so als Mitbringsel so Gin and Tonic Päckchen sozusagen, ja, genau, so Kombinationen von verschiedenen Gins und verschiedenen Tonics. Habe ich allerdings noch nicht probiert. Ja. Aber einen Pick hätte ich.
Also ich habe einen Pick, du hast einen Pick. Ich glaube, du hast gleich mehrere Picks, wenn ich das hier richtig verstehe, oder?
Ich habe nur einen Pick.
Naja, aber da steht quasi eine Mehrzahl, oder?
Ach so, ja. Gut, pass auf, ich fange mit meinem Pick an und du machst dann den Abbinder hinterher. Also, was mir in den letzten Wochen unglaublich viel Spaß gemacht hat, sind die Bücher von Sascha Stanisic. Ich glaube, sein berühmtestes Buch ist Herkunft. Da hat er auch den Deutschen Literaturpreis gewonnen. Ist schon ein paar Jahre her. Ja, tolles Buch. Dann hat er noch eine total lustige Kurzgeschichtensammlung rausgebracht. Die heißt irgendwie, wenn die Witwe angesprochen werde, dreht sie am Grab die Öffnung der Gießkanne nach vorne oder so. Auch total toll. Ich lag abends im Bett, habe immer mal wieder reingelesen und vor mich hingelacht. Es gibt, finde ich, wenig deutsche Autoren, die so viel Spaß machen zu lesen, die so viel Spaß haben und so elegant mit Wörtern und Sprache arbeiten wie Sascha Stanisic. Ich finde den einfach wahnsinnig gut zu lesen. Großer Herzenspick meinerseits.
Ich habe noch nie ein Buch gelesen. Muss ich vielleicht irgendwann mal, ich lese ja eigentlich nur Sachbücher, das ist ja mein Problem. Also ich habe ja letzte Woche mit dem Fred, habe ich mal kurz Vietnam erwähnt und so ein paar Ausführungen gemacht und habe dabei mal so fallen lassen, dass die nächstes Jahr irgendwie in der Stadtmitte, ich meine von HCMC, also Ho Chi Minh City und Hanoi, so Elektromotorräder einführen wollen. Das ist ja eine Art Verbrenner aus, ne? Also da soll es dann keine Verbrennermotorräder mehr geben. Und Honda hatte sich dann zu Wort gemeldet, war ganz entsetzt. Wir hätten sowas jetzt auch noch nicht und das ist natürlich ganz schlimm. Haben sie natürlich recht. Und es gibt natürlich einen Gewinner, die Winfast, die haben natürlich da, oder dieser Wingroup, die haben natürlich auch wieder diese Elektrodinger da bereitstehen und freuen sich schon auf nächstes Jahr. Es ist völlig ungeklärt, wie die Leute das alles bezahlen sollen. Jedenfalls habe ich ja ein Newsletter namens Vietnam Weekly im Abo und der hat da mal eine Zusammenfassung geschrieben. Jetzt ist natürlich wieder das Problem, das ist wieder so ein Bezahl-Newsletter, aber man kann da, glaube ich, bei Substack manchmal so Probeabos machen. Weiß ich jetzt nicht. Aber ohnehin, also wenn man sich so ein bisschen für Vietnam interessiert, was im Auge behalten will, ist der sehr lesenswert. Kommt, glaube ich, teilweise zweimal die Woche. Podcast hängt auch irgendwie mit dran. Also man bekommt so ein bisschen Einblick und hier eine sehr schöne Zusammenfassung der Sachlage. Deswegen wollte ich euch darauf hinweisen. Ist ja ein ziemlicher Horrorstunt. Für einen eigenen Ding hat es jetzt nicht gereicht hier im Podcast, finde ich. Da wollte ich noch mal ein paar mehr Zahlen für haben. Warten wir noch zu.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an die deutsche Heizdebatte.
Ja, gut, aber ich meine, die Leute, also in Vietnam sind die Leute ja nicht so reich, ne?
Ja.
Da ist so ein Motorrad schon so eine Anschaffung für längeren Zeitraum.
Ja.
Und wenn du dann auf einmal auf Elektro umstellen sollst und dir dann gleichzeitig gesagt wird, Ladestation, haben wir jetzt noch nicht, aber kommt dann sicherlich.
Kommt dann. Man muss erstmal die Nachfrage schaffen, dann kommt das Angebot schon.
Ja, also die Wingroup hat ja in ihren, ich glaube, Einkaufszentren, hat sie ja Ladestationen für so Motorräder. Also wenn du dann ins Wingroup Einkaufszentrum fährst, wo dann auch noch ein Wingroup Gym ist, da könntest du dann dein Motorrad laden, ne? Zum Beispiel.
Ja, ich kenne mich jetzt mit Vietnam nicht aus, aber es klingt ein bisschen danach, dass der Onkel von, keine Ahnung, irgendjemandem in dieser Wingroup auch in der Regierung sitzt und man sich gegenseitig.
Ja, darüber weiß ich wenig, aber auf alle Fälle sind sie sich sehr einig in vielen Dingen. Das ist auffällig. Ach, ja. Damit wären wir dann aber auch am Ende der Folge und der zeitlichen Gegebenheiten. Dann vielen Dank fürs Zuhören. www.mikroökonom.de, da alles weitere. Und ja, schöne Zeit noch. Bis bald. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.